Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Mensch Jan.
Mensch Oliver.
Das gibt's doch gar nicht, oder?
Das gibt's echt.
Ich Sommerferien.
Hunger, wo ich dich so schmatzen höre. Ich habe ganz kurz Hunger. Das ist die letzte Sendung vor den Sommerferien. Das kann man direkt mal sagen. Herzlich willkommen bei Sanft und Sorgfältig. Liebe Zuhörer dieser Show, heute ist der 6. Juli. Oder sagt man Julo? Wie ist es richtig?
Juli.
Julo. Der Julo. Der 6. Juli 2014. Das ist die letzte Sendung vor unserer Sommerpause, die, ich glaube, 8 Wochen dauert oder so.
Ich bin gar nicht mehr da, Jan. Ich bin schon mit dem Kopf bin ich schon im Urlaub.
Wo geht's denn bei dir hin dieses Jahr?
Verrate ich nicht.
Was?
Ich habe mir so ein Interrail-Ticket geholt. Ich habe mein Alter nochmal runtergeschraubt auf 27. Und jetzt darf ich einfach durch ganz. Jetzt lasse ich mich in den Zug und dann lasse ich mich einfach mal überraschen.
Einfach.
Von der Deutschen Bundesbahn.
Endstation, bitte aussteigen. Ach, Interrail ist genau der richtige Urlaub für mich. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist Erholung pur. Das ist eigentlich nichts anderes als 2 Wochen lang nur relaxen an den schönsten Bahnhöfen Europas.
Absolut. Und nach 2 Wochen hast du auf alle Fälle all deine Klamotten verloren. Die liegen dann irgendwie in irgendwelchen alten ICEs, die seit den 80er Jahren nur noch in Italien fahren.
Und, Geisterzüge.
Geisterzüge, genau. Oder sind dann irgendwo in so einer sibirischen Eisenbahn gelandet.
Das kann man ja leider nicht. Interrail, obwohl ja Russland im weitesten Sinne auch geografisch zu Europa gehört, geht Russland leider ja nicht, weil umgespurt werden muss. Habe ich gelesen, ist noch aus der Zeit, als die Völker gegeneinander waren. Mittlerweile ist ja nur noch ein einziges großes Miteinander. Als die Völker noch gegeneinander waren, war das ein Mittel, um eine Invasion aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen, dass sich die verschiedenen Länder, die miteinander in Feindschaft standen, unterschiedliche Spurbreiten bei der Eisenbahn haben einfallen lassen. In Russland muss umgespurt werden, da gibt es breitere Gleise, da können also keine deutschen Züge fahren. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Deutschen es nie geschafft haben, Moskau einzunehmen.
Wegen den Gleisgrößen.
Ja, weil die ihre großen Kanonen da nicht mit dem Regionalexpress hinfahren konnten, sondern da musste immer umgespurt werden. Das wird dann meistens an der Ostpolen gemacht.
Ist das denn inzwischen angeglichen mit den Größen?
Nein, das ist immer noch, es gibt immer noch Breitspur in Russland und ich glaube auch in Spanien und so, in einigen Ländern gibt es breitere Gleise und in Deutschland gibt es Normalspur. Wir sind Normalspurland.
Ja, wir geben eigentlich die Norm vor, nur die anderen halten sich nicht da dran.
Ja, es kann auch sein, dass die russischen Gleise Normalspur sind und wir Schmalspur sind. Aus deren Sicht natürlich ist es so, ist ja klar. Oh. Olli, wir müssen erstmal ganz vornehm vorstellen. Mein Name ist Jan Böhmermann, ich bin Moderator, einer der Moderatoren dieser Sendung.
Ich bin der andere Moderator, ich bin Olli Schulz. Ja, ich höre jetzt auch auf zu essen.
Ja, was gibt's denn eigentlich bei dir Leckeres?
Käsebrot. Weißt du, wie gut es mir geht? Es gerade körperlich sehr, sehr gut. Auch mental natürlich nicht, aber körperlich geht es mir sehr gut, weil ich seit über 2 Wochen kein Fleisch mehr gegessen habe. Und ich sage dir, das merkst du sofort, wirklich. Wenn du morgens aufstehst, du bist nicht mehr so träge, du bist nicht mehr so aggressiv, du hast nicht mehr diese hängenden Schweinebacken im Gesicht, die du ja immer gleich kriegst, wenn du bei McDonald's warst und so. Das alles fällt weg. Du siehst sehr, sehr gut aus. Ich kann mich gerade vor Dates gar nicht retten. Also das läuft gerade so gut, seit ich kein Fleisch mehr esse. Meine Haut ist ganz dünn.
Oh, diese Veganer-Community in Berlin, da laufen aber auch tolle Frauen rum. Leider sind die alle so auf diesem Feminismus-Trip, sodass man ihnen nicht gehörig auf den Po hauen kann. Wie sich das eigentlich gehört für diese tollen, geilen Veganer-Schnitten. Habe ich kürzlich gesehen, in der Bild-Zeitung wurde gewählt, die attraktivste Veganerin, die sich selber, sie sagt auch, ihr Sexappeal kommt daher, dass sie kein Fleisch isst, dass sie sich komplett vegan ernährt und mit ihrem Hund zusammenlebt, in einer festen Partnerschaft.
Das ist natürlich vernünftig. Es ist aber wirklich so, du kommst an gewisse Frauen, an gewisse Menschen nicht mehr ran, wenn du dich nicht deren Lifestyle unterwirfst. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich will mal wieder dazugehören zu den Oberen, also zu den Guten, zu den Lifestyle-Freaks.
Du sagst wieder dazugehören. Warst du schon mal bei den Oberen dabei und bist dann ausgeschlossen worden? Was ist denn passiert?
Naja, ich war auf alle Fälle schon mal Anti-Fleischesser. Also das war mit 19, da hatte ich eine Freundin.
In der Anti-Fleisch.
In der Antifa-Phase. Und da haben wir kein Fleisch gegessen und haben dann uns gewundert, dass wir in Schlägereien uns immer die Arme so schnell gebrochen sind. Das lag natürlich daran, dass wir alle kein Fleisch gegessen haben. Wir wollten aber gesund leben und uns trotzdem, also im Widerstand. Ne? Wir wollten trotzdem gegen die Faschos und gegen alle kämpfen, waren aber im Kampf nicht mehr so gut, weil wir alle kein Fleisch gegessen haben. Und das war natürlich alles Fleischesser. Und wenn du hier in so einen Kalbsnackenschädel reinhaust, dann brichst du ja der Arm durch. So, ne?
Also ist ja klar. Ich kann dir auf der anderen Seite direkt mal sagen, als Ausgleich, falls Sie sich, liebe Menschen, die der Fleischeslust, also auch der kulinarischen, sich eher zugeneigt sehen, nicht mehr repräsentiert fühlen durch Olli Schulz, kein Problem. Ich habe mir diese Woche einen Fleischwolf gekauft. Ist kein Witz. Ich habe mir echt einen Fleischwolf gekauft.
Weil du selber weil ich jetzt, denkst, mal Tatar machen
genau.
willst.
Tata und Tütütata, Tatütata.
Du hast ja von, und, vom Tuten keine Ahnung, ne?
Du hast von Tuten keine Ahnung, Olli. Nee, ich wollte, habe ich gelesen, dass es wesentlich gesünder ist, wenn man Hackfleisch macht, das einfach selbst zu machen. Man muss einfach schön durchwachsenes Rinderhüfte oder sowas nehmen oder auch ganz toll Kalbsfrikadellen. Man kann ja keinen Kalbshack kaufen, muss man sich selber machen. Und das habe mir jetzt einen Fleischwolf gekauft und drehe mir jetzt mein Fleisch selbst durch. Warum denn nicht? Kann man auch Spaghetti-Eis mitmachen oder ganz toll, ich habe diese Woche eingekauft.
Fleischeis.
Ja,
kannst du da mischen? Gibt es doch alles schon sowas oder so? Ja. Eis mit Leberwurstgeschmack für Kinder, die gerne Leberwurst essen.
Oder für Hunde.
Oder für Hunde, die gerne Eis essen.
Leberwurst. Heute ist der letzte Tag vor den Ferien. Liebe Hörer dieser Sendung von Sanft und Sorgfältig. Hallo Enjoy, Bremen 4, UFM, das Puls. Ding, Puls und ja, das war's, glaube ich, schon. Das ist die letzte Sendung vor einer Sommerpause, die vielleicht für einige Sender auch schon bedeutet, die Sendung nie wieder zu senden. Kann sein, dass einige Sender die Gelegenheit nutzen, um dann mal ganz unbemerkt auszusteigen.
Aus Meinst du, die werden uns vergessen?
Kann sein.
In sechs Wochen?
Läuft dann hier wieder die geilste Chartmusik der 80er und 90er Jahre. Wir sind wieder da. Ich glaube, Anfang September ist das richtig? Oder?
Wir sind Anfang September wieder da. Und das ist richtig. Ja. Susanne, unsere Redakteurin, nickt gerade. Und ich muss sagen, mir kommt diese Sommerpause gerade ganz gelegen, weil ich habe, seit ich nicht mehr zur Schule gehe, eigentlich dieses Gefühl der Sommerpause nicht mehr gehabt. Aber man hat das ja viele Jahre gehabt, dieses, als du ein Kind warst und du wusstest, heute ist der letzte Schultag und du siehst die jetzt alle sechs Wochen nicht mehr und früher waren sechs Wochen ein halbes Leben, wirklich. Und dann sind die wiedergekommen und haben sich Eltern getrennt oder Kinder sind nicht mehr zurück zur Schule, weil sie inzwischen...
Wurden entführt.
Nein, weil sie inzwischen angefangen haben zu arbeiten und gedacht haben, Schule ist doch nicht mein Ding. Oder weil sie umgeschult worden sind oder weil die Eltern sich getrennt haben und dann in andere Städte gezogen sind. Und da passiert ja so viel. Und dieses Gefühl, jetzt so ein bisschen zu rekonstruieren, also wieder so ein bisschen das Gefühl zu haben, wir gehen in die großen, wir werden uns in den nächsten sechs Wochen nicht einmal sprechen, das weißt du auch, oder?
Also ganz bestimmt. Obwohl ich wollte dich eigentlich jetzt mal an dieser Stelle fragen, ich fliege tatsächlich nach London, um mir Monty Python anzugucken. Ich habe kurz vor der Sendung schon mit dir darüber gesprochen. Hast du Lust mitzukommen, Olli? Am 15. wäre das?
Ich weiß, das ist total frevelhaft. Ich war nie ein riesiger Monty Python-Fan, aber ich fand ihn immer ganz gut, vor allem die ersten drei Platten fand ich super. Und ich würde mitkommen.
Wirklich?
Ja, ich würde mitkommen. Wann ist das denn?
Am 15.07.
15.07., das ist ja schon, das ist ja schon bald.
Das ist jetzt übernächste Woche.
Nee, da kann ich noch nicht. Da bin ich auf der Autobahn, da bin ich gerade im Superstau auf der Autobahn auf dem Weg nach in die Costa Brava mit meiner Familie. Und wir sind im Stau und wir sind gerade dabei, nochmal das gesamte Familienkonstrukt zu hinterfragen, weil wir seit 48 Stunden auf einer Stelle stehen, irgendwo auf der A7 bei Kassel.
Du, dann lass mich mal trotzdem die Gelegenheit nutzen, mit dir kurz über das Comeback von Monty Python zu sprechen. 10 Auftritte in der O2 World in London.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, ich glaube es auch, John Cleese brauchte Geld und er ist eigentlich der Einzige, der charismatisch genug ist, um die Truppe wieder zusammenzubekommen. Es sind alle wirklich dabei. Terry Gilliam.
Das wundert mich, dass Terry Gilliam dabei ist. Also von dem hätte ich nicht mehr gedacht, dass er es nochmal macht. Ups, jetzt habe ich gerade eine SMS gekriegt. Das tut
mir leid. Lies doch mal vor.
Warte mal, das kam von meinem Management. Das klingt schon mal gut.
Management?
Ja, ich habe Management jetzt. Das klingt schon mal gut. Hallo Olli, kannst du mir mal kurz den Befund vom Arzt abfotografieren und schicken? Das wäre toll.
Oh Olli, Mensch, ganz kurz. Haben Sie einen Schatten gefunden im Hoden?
Nein, ich habe Bandscheibe gerade. Ich mache eine Physiotherapie. Wirklich.
Warum musst du das deinem Manager schicken?
Für ProSieben, weil wir mussten ein paar Sendungen absagen.
Wirklich?
Ja, ich sollte doch diese neue Dating-Show mit Elton machen und die wurde jetzt erstmal gecancelt. Und jetzt,
also du und Elton daten euch über 20 daten, Folgen.
Ja genau, man versucht uns zusammenzukriegen. Also großes schwules Medienpärchen. Und das ist die Sendung, aber wird jetzt erst im Winter gedreht.
Ach so. Mhm. Ja, ist auch gemütlicher, da kann man schön gemeinsam sich vom Kamin irgendwie auf so einem Flocati hinlegen mit so einem Neufundländer und dann krault man sich da gegenseitig. Das ist wie beim Bachelor eigentlich. Klingt sehr romantisch. Olli, wir haben heute einiges zu besprechen.
Das ist der letzte Tag vor den Ferien. Das Thema der Sendung, liebe Radiofreunde, das müssen wir sagen, das Thema der Sendung ist heute, packt die Badehose ein und erledigt vorher nochmal alles, was euch schon so lange irgendwie auf diesen imaginären, man hat ja so als, hier ist eine philosophische Betrachtung meinerseits, man hat ja so einen riesigen Eimer um den Hals, seit seiner Kindheit, also einen durchsichtigen, und da kommen immer mehr Steine rein. Deswegen geht man immer gebeugter im Leben, weil man so viele Sachen hat, die einen belasten. Und die muss man alle abarbeiten, damit man wieder ein bisschen aufrecht gehen kann. Und dieser schwere Eimer, der um den Hals hängt, habe ich das nicht schön ausgedrückt, philosophisch gerade?
Ja, sehr gut.
Damit
sehr
der wieder
gut.
ein bisschen leichter wird. Und das ist das Thema. Wir erledigen all den ganzen Schiedkram, den wir noch vor uns haben, bevor wir in die großen Ferien fahren.
So, und jetzt machen wir erstmal ein kurzes bisschen Musik und danach hören wir uns gleich wieder. Und wir müssen vor allen Dingen, wir müssen über so viele Dinge sprechen. Fußball ist natürlich ein Thema. Oh, kommen wir nicht mit Fußball. Ich sage nur Deutschland, Frankreich, sage ich nur. Oh.
Was für ein Spiel.
Oh, eine was Schlacht. Für ein... eine Schlacht, also quasi fast dritter Weltkrieg eigentlich, mit den Mitteln des Fußballs, mit den Mitteln des Fußballs.
Obwohl, dass Toni Schumacher nochmal auf den Platz gelaufen ist, nur um ihn umzuklatschen, na, das war auch nicht so.
Ich nicht mitgerechnet.
So, Musik.
Ja. Musik, Maestro.
Also auf Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, geben wir nicht so viel. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr.
Das ist richtig, Jan Böhmermann und Olli Schulz, beste Freunde im Medienbusiness, nach all den Jahren immer noch. Wie machen wir das? Was ist das Geheimnis unserer Freundschaft, Jan?
Also unserer viel Zärtlichkeit, wenig miteinander reden, außerhalb von beruflichen Gelegenheiten. Deswegen, ich möchte natürlich nicht, dass du mitkommst. Ich fliege nämlich privat nach London. Ich möchte dich mal ganz kurz fragen, was hier in der Nachbarschaft gemacht wird. Es wird gentrifiziert. Nebenan wird gentrifiziert. Es ist wahnsinnig laut. Die Kreissägen werden wieder rumgereicht.
Das ist bei halt, dir in der Wohngegend, wo du wohnst, da in Köln?
Ich bin jetzt gerade in Kreuzberg. Ich habe doch diese Schule gekauft in der Olauer Straße.
Ach, da direkt, wo ich gewohnt habe, weiß ich. Deswegen ist alles abgesperrt, weil du die Schule gekauft hast. Was willst du mit der Schule machen, Jan?
Ich mache da jetzt ein schönes Einkaufszentrum draus. Unten kommt eine Manufaktur rein für Schuhe und ein bisschen Bioladen. Und oben mache ich so Lofts rein. Lofts für Manager.
Was wir noch brauchen, sind Geldautomaten in Kreuzberg. Es gibt kaum einen. Das ist wirklich wahr. Man braucht unbedingt mal ein paar. Also ich bin dafür, mehr Geldautomaten in Kreuzberg. Weil es gibt.
Aber hat doch keiner Geld in Kreuzberg, um was davon abzuheben.
Das nervt so. All die Kids und Hipster, die irgendwie Hasch kaufen wollen im Görlitzer Park, sind so genervt, weil kein Geldautomat in der Nähe ist.
Da müssen sich die Dealer anfangen, so EC-Kartenautomaten zum Umschnallen, wie bei McDonald's zu holen. Dann zahlen die einfach alle mit Karte, ist doch viel besser. Da kann man auch als Polizisten die Transaktionen nicht mehr nachvollziehen, wenn man das Bargeld nicht bündelweise in komischen Stückelungen findet, sondern muss dann ganz aufwendig die Kontoauszüge prüfen. Das macht ja keiner. Wäre eigentlich eine gute Idee, wenn Dealer auf bargeldlosen Verkehr umsteigen würden.
Oder so eine Paper, also ich werde in der Aral-Tankstelle immer gefragt, ob ich so eine Dings habe, eine Payback-Karte.
It's Payback-Time.
Payback-Time. Irgendwann musst du den Einsatz einlösen, ne? Das ist nun mal so.
Olli, ja? Wir müssen über Drogen reden. Der innenpolitische Sprecher der SPD, guter Freund von Sebastian, es ist kein Kinderporno, wenn die Kinder die Hosen anhaben, Edati.
Ja.
Michael Hartmann, 100 Gramm Crystal Meth soll der angeblich bestellt haben. Ist ein Bundestagsabgeordneter, muss man für die UFM-Zuhörer mal erklären, die das Ding Zuhörer. Das ist ein Bundestagsabgeordneter, ist ein Volksvertreter.
Das hat was mit Politik zu tun. Sag einfach, das hat was mit Politik zu tun. Mehr raffen die nicht.
Genau, es hat was mit Politik zu tun und der hat Crystal Meth gekauft. Also das, was ich auf dem Schulhof euch immer reinzieht in der Pause vor der Arbeit. Und zwar 100 Gramm. Wenn ein Gramm, ich sag mal, im günstigsten Fall 65 Euro kostet, ist es auf jeden Fall eine ganz schöne Investition. Da fragt man sich, was macht er damit? Vertickt er das weiter? War das vielleicht ein Testkauf? Oder ist er schwerstabhängig gewesen?
Ist Crystal Meth das, was man raucht und blau ist und in Breaking Bad auch hergestellt wurde?
Ja, genau. Kann auch sein, dass er einfach so ein Nebengeschäft aufziehen wollte, inspiriert von der Serie.
Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Eine ganz tolle Serie, Breaking Bad, die wir beide inhaliert haben und so toll fanden. Mhm. Meinst du, die hat sowas wie Drogenabhängigkeit glorifiziert und Leute haben echt deswegen angefangen, Crystal Meth zu nehmen?
Ja, aber dann, das sind sehr dumme Menschen, die ohnehin Crystal Meth genommen hätten, auch ohne die Serie, die sich davon haben inspirieren lassen.
Wahrscheinlich ja, ne?
Das ist genau das gleiche Argument, Leute, die Ballerspiele spielen, laufen ja euch die Gegend und erschießen Leute. Entschuldigung, ich habe gerade einen Penis im Mund, Entschuldigung.
Was hast du im Mund? Was hast du gesagt?
Einen Kinderriegel im Mund habe ich gerade, Entschuldigung.
Aha.
Mein großer Traum ist in der letzten Sendung vor den Sommerferien noch einmal...
Aber richtig auf den Putz zu hauen.
Entschuldigung. Nimm mal den weg, bitte. Nimm mal bitte. Ich bin gerade auf Sendung mit Olli. Danke.
Wer war denn das gerade?
Ich hatte gerade nichts, ist schon okay. Alles gut.
Okay.
Das ist eine private Angelegenheit hier nebenbei.
Okay, und dann hat der Abgeordnete wurde mit 100 Gramm Crystal Meth im Straßenverkehr.
Hat bestellt bei einer Dealerin, angeblich. Man muss ja mal mutmaßig dazu sagen, das wissen wir alles nicht genau. Das sind die Vorwürfe, die zumindest jetzt über die Boulevardmedien bekannt geworden sind. Und was die Boulevardmedien schreiben, ist natürlich immer wahr. Man musste zurücktreten, Immunität wurde aufgehoben. Aber 100 Gramm Crystal Meth, das ist ja fast ein Grund, wieder zur Wahl zu gehen beim nächsten Mal. Wenn da so geile, harte Typen sitzen im Bundestag, hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, ich meine, vor allem, wenn man das irgendwie schafft, auch noch zum Bundestag zu gehen als Crystal Meth-User. Respekt, wirklich. Also,
ja, wobei man sagen muss, wenn Michael Hartmann selber Konsument ist, dann würde es zumindest das Äußere erklären. Er sieht schon so ein bisschen, aus wie, wie heißt das nochmal? Du hast mir die Serie mal empfohlen, Boss.
Boss, genau. Ja, sehr gute Serie mit dem Hauptdarsteller aus Frasier. Ich habe den Namen gerade vergessen.
Aber er sieht fast genauso aus. Also so ein leicht, man kann ihn sich gut ohne Klamotten vorstellen, sage ich mal so. Also ich will jetzt nicht zu weit gehen da, aber das ist auf jeden Fall, Ist so ein Typ, wo man denkt, ach so, das erklärt einiges, woher die Augenringe kommen.
Jan, ich würde jetzt ganz kurz gerne mal mit dir, wir haben ein ganz altes Spiel, das haben wir lange nicht mehr gespielt, das heißt entweder oder, sonst foltert dich die Taliban, ne? Ja,
aber die Taliban sind doch jetzt out, wir machen ISIS.
ISIS ist viel entweder oder, sonst foltert dich die ISIS, ne?
Genau, stell dir, die foltern glaube ich nicht, die erschießen einen direkt oder schneiden einem die Kehle durch wie so ein Schaf.
Du musst dich entscheiden, du musst ab jetzt deine Medienkarriere auch unter Drogeneinfluss weiterführen, ne? Welche Droge würdest du nehmen, Crystal Meth oder Heroin? Also wenn du Heroin müsstest.
Ne? Ja, weil Crystal Meth mittlerweile ist mir zu mainstreamig. Ich bin ein Typ, der gegen den Strom schwimmt. Heroin ist schwerer zu organisieren. Und es gibt einen sehr schönen Text von Max Gold, wo er, ich glaube, in einem DIN A4-Seite langen Absatz oder sogar einem DIN A4-Seite langen Satz erklärt, dass er am liebsten mal in seinem Leben Heroin ausprobieren würde und zwar unter klinischen Bedingungen, unter ärztlicher Aufsicht, direkt quasi in so ein Sanatorium fahren und sich da Heroin spritzen lassen, direkt mit anschließendem Direktentzug, aber um einfach mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber es ist natürlich eine Droge, hat mein Vater früher mal gesagt, der bei der Polizei gearbeitet hat, ja, du kannst nehmen, was du willst, aber sobald du dir eine Nadel mit Heroin in die Venen steckst, bist du verloren, kannst du vergessen, da kommst du nie wieder von los. Das ist halt das Problem. Auf der einen Seite
gute Gefühle,
auf der anderen Seite kommst du halt nie wieder davon los. Aber ich würde trotzdem Heroin nehmen, weil Crystal Meth ist mir zu schmutzig, ist mir so ein bisschen zu prollig.
Geht irgendwie auf die Lunge, glaube ich, wenn man das ja raucht.
Geht auf die Lunge, ja, und wenn jetzt schon Bundestagsabgeordnete Crystal Meth nehmen, dann muss man sich wirklich als
voll die Hipster-Droge geworden.
Ja.
Wenn also das wirklich da schon angekommen ist jetzt, ne?
Aber dann sollte man das nicht machen. Ich würde Heroin nehmen, ja. Und du?
Ich will auch Heroin nehmen, aber das Problem an der ganzen Sache ist ja, lohnt sich dieser ganze Aufwand, einmal Heroin nehmen und dann die gesamte, also sich wieder in Entzug zu gehen. Und der Entzug
abstillen,
ist
abstillen, das heißt abstillen, das
nennt man abstillen. Das ist ja aber das muss ja wahnsinnig enden. Also ich glaube, das bereust du dann einfach, weil du danach wahrscheinlich irgendwie längere Zeit damit beschäftigt bist.
Ein Wochenende auf Heroin. Wir haben in dieser Sendung schon so viele Geschäftsideen geboren. Ich habe das Gefühl, es kommen heute noch mehr. Das gibt's ja wohl nicht. Schon wieder eine Geschäftsidee.
Ja, ganz viele. Und die haben hier bei der Heute-Show, die haben unsere Idee geklaut, die ich mal gesagt habe, eine Erotikserie drehen im Zöllner-Milieu. Und zwar hart an der Grenze. Also Pornofilme im Zöllner-Milieu, die hart an der Grenze heißen. Wurde jetzt geklaut von eurer Wochenshow, oder wie das heißt.
Ernsthaft?
Irgendwie so, wurde mir zugetragen, dass die Wochenshow sich da unserer Ideen bedient hat.
Das ist natürlich, da muss ich direkt mal gucken. Ernsthaft?
Du hast doch Anwälte, oder?
Ich habe Anwälte.
Ich habe nur Schläger, aber die will ich nicht. Also bevor man mit Schlägern kommt, braucht man erst einen, der Anwälte schickt. Und du hast Anwälte, ich habe Schläger. Du solltest angreifen und wenn das nicht klappt, komme ich.
Aber normalerweise machen wir das immer andersrum, dass man erst die Schläger schickt, weil dann der Anwälte leichteres Spiel. Die Anwälte sind nämlich teurer als die Schläger. Und wenn die Anwälte sich nicht mehr so anstrengen müssen, dann spart man Geld. Schläger sind günstiger.
Das stimmt, so. Schläger sind günstiger. Ich hätte ein paar Schläger, du hast Anwälte, gucken wir mal. Ich muss das aber
erstmal. Doppelstrategie.
Wir greifen sie von beiden Seiten an. Ja. Jan, was musst du noch alles machen, bevor du erst in Urlaub fährst?
Also ich muss mir erstmal wieder die Füße machen. Die Füße sind nicht sommerfit. Da ist noch Hornhaut von 1999 dran. Das muss alles ab. Und dann muss ich mir kurze Hosen kaufen. Ist eine Philosophiefrage bei mir. Urlaub in kurzen Hosen. Eigentlich immer egal, wie das Wetter ist. Da bin ich Deutscher. Aber man hat mir gesagt, man muss jetzt, gerade wenn man so ein bisschen im Fokus der Öffentlichkeit steht, auf sein Äußeres achten. Und Männer mit kurzen Hosen geht gar nicht, hat man mir gesagt.
Ja, also haben wir auch gesagt.
Die weiblichen. Ja.
Was ich finde, was ja gar nicht geht, wo ich seit Jahren gegen kämpfe, ich bin für ein Verbot von diesen kleinen Socken. Diese Socken, die nur bis zum Knöchel gehen, ne? Füßlinge. Ich möchte, dass die abgeschafft werden. Ich finde, das ist eine Abart. Ich finde, der Fuß wird dadurch noch mehr entstellt, weil man weiß, also man will ja damit angeben, dass man dann keine Socke trägt, weil die Socke so klein ist, dass sie unter dem Schuh verschwindet. Man sieht aber doch den Sockenansatz und ich finde, das sieht fürchterlich aus und gehört nicht in den öffentlichen Straßenverkehr. Also wirklich, diese kleinen Socken, die lenken mich ab. Also die machen mich aggressiv und das muss weg. Also die kleinen Socken müssen weg.
Ja, also könnte man da nicht einfach mit einer Paragraphenänderung über die Straßenverkehrsordnung vielleicht das regeln? Das wäre doch gar nicht mal so schlecht, dass man da einfach so einführt, dass man, wenn man mit kleinen Socken auf dem Fußweg rumläuft oder auf dem Radweg oder auf der Straße, dass man dann, dass jeder Verkehrsteilnehmer das Recht hat, denjenigen anzuhupen oder zu treten vom Fahrrad runter oder so.
Ja, oder anzuzeigen.
Ich gucke gerade Game of Thrones, sage ich dir ganz offen. Ich bin jetzt
vierte Staffel.
Vierte Staffel, genau, inspiriert von der Serie, jetzt ein Freund davon, kurzen Prozess zu machen. Diese ganze Diplomatie. Ich finde es ganz schön, jetzt wo die ISIS dann Kalifat ausruft in Arabien.
Ja.
Dass man auch in Deutschland mal so ein bisschen rustikaler zur Sache geht. Einfach mal ein bisschen, bisschen weniger Spielraum für Straftäter, aber auch Leute, die einfach einem nicht passen, direkt einfach Hand ab oder vom Fahrrad treten. Einfach so ein bisschen robusteres Recht, damit auch Leute verstehen, weil Gesetze sind ja so mittlerweile so akademisch, so intellektuell, so weit weg von der Wirklichkeit der Menschen.
Das stimmt. Ist doch das Problem. Und darüber reden wir jetzt gleich nach der nächsten Musik, Jan? Es ist nämlich mal wieder Zeit. Ja,
willst du nicht gleich das Olli Fahrt ausrufen? Wäre doch ein Kandidat. Ich bin eines Tages der Olli anstelle des Ollis.
Ich mache jetzt mal eine Brause auf. Wir hören einen super Song.
Oh, erstmal eine Brause auf und einen Song hören.
Ich finde ja
jetzt im Jahr 1979. Genau. Hier ist euer schnaftes Radio.
Hier ist Günther Fink, hier ist NDR 2 und hier kommt jetzt für euch
Brause auf.
Die neue Single von Queen. Hier ist Another One Bites the Dust.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Willkommen
zurück.
Bei Sanft und sorgfältig. Der Sonntags-Nachmittags-Entspannungssendung für die ganze Familie bei Enjoy Bremen 4 UFM. Das Ding Puls. Radio 1.
Ekelhaft.
Radio 1. Nicht für Verwachsene. Was trinkst du denn da für eine Brause? Wieder so ein Bio-Scheiß?
Ja,
aus Prenzlauer Berg oder was?
Ja, es gibt hier in der Kantine vom RBB ein Getränk, das heißt Now. Kennst du das schon? Now, Sweet Mandarin, 100% Organic. Und das riecht wirklich so, als wenn einer die ganze Nacht alte, stinkende Socken ausgepresst hat und das direkt in die Flasche gemacht hat. Das ist ekelhaft. Ekelhaft, Jan.
Scheiß.
Kennst du das Now?
Nein, das kenne ich nicht. Bei uns in Köln gibt's das nicht. Wir haben noch Fanta. Gibt's Fanta bei euch?
Es ist sowieso eine Zeit lang, frage ich mich immer, wenn irgendwie so ein Getränk auf dem Markt gut läuft, dann versuchen ganz viele Firmen, das nachzumachen und machen ein ähnliches Getränk. Das war ja damals mit Red Bull so. Dann gab's Flying Horse. Flying Horse ist ausgestorben. Also habe ich lange nicht mehr gesehen. Und dann gab es komischerweise so Energy-Pasten oder so. Das sah dann aus wie Seife und das sollte man sich in den Mund pressen. So in grün, dickflüssig, so wie Kernseife. Kennst du das auch noch, Jan? Hast du das alles mal genommen, diese komischen... Ja,
nee, habe ich nie genommen. Ich trinke manchmal Red Bull, wenn es nicht anders geht, aber auch nicht... Ich bin kein Genusstrinker, sondern ein Wirkungstrinker, was das angeht.
Ich auch. Der Körper braucht einfach Flüssigkeit, ne?
Ja, nee, und vor allem braucht er dieses... Ich glaube, da ist pro Dose ist immer so ein Stierhoden da unten drin. Oder in jeder siebten Dose ist einer, ich weiß es nicht genau. Es geht auf jeden Fall um den aufputschenden Effekt. Das muss man schon sagen, den hat dieses Getränk.
Mehr, ich muss dir was kurz erzählen, Jan. Vor zwei Tagen treffe ich Leute, zufällig an der Straße, die so, ey, Olli Schulz. Und ich so, hallo. Und die so, komm mal mit, heute Fusi gucken hier, Public Viewing. Und da habe ich gesagt, Public Viewing ist nicht mein Ding. Ich guck lieber.
Du hast schon gegen Frankreich, hast du mit fremden Leuten geguckt.
Ja, habe ich aber gedacht, ich guck lieber alleine zu Hause, weil dann kann ich mich mehr auf das Spiel konzentrieren und mich mehr freuen. Und dann hat ein Mädchen zu mir gesagt, oh, das ist so typisch deutsch. Aber ich meine, alle sind doch gerade Public Viewing gucken. Das ist doch typisch deutsch, oder? Also ist vor allem, wer sagt denn noch, das ist so typisch deutsch?
Das ist so typisch deutsch, das zu sagen. Der Deutsche ist ja im Urlaub hauptsächlich deswegen auf der Welt unterwegs, auf der Flucht vor seinen eigenen Landsleuten. Das Problem ist, dadurch, dass halt ganz Deutschland weg ist, trifft man eigentlich nichts anderes als Deutsche überall auf der Welt.
Oh, das ist typisch deutsch.
Ja, man macht deswegen auch Urlaub, weil man Deutsche nicht mag, obwohl man selber Deutscher ist. Das ist diese Zerrissenheit, die andere Länder gar nicht haben. Ich bin ja auf dem Rückweg von Aruba. Ich war vor einigen Wochen auf Aruba.
Auf den Antillen.
Ja, bin ich über Amsterdam geflogen, war noch zwei Tage in Amsterdam. Und da ist mir aufgefallen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen zum Beispiel einem Land wie Holland, was ja quasi seine Existenz nur dieser prominenten Lage an der Rheinmündung zu verdanken hat. Den ganzen Binnenschifffahrtsverkehr von 2000 Jahren Europa haben die Holländer sich schön abgefischt und die haben quasi da die ganzen Waren umgeladen auf die großen Schiffe. Und der Grund, warum es die Holländer immer noch gibt, also das ist ja ein Land, was man quasi, haben wir ja selbst bewiesen, in zwei Tagen komplett einnehmen kann. Die sind einfach reich und die haben eine strategisch wichtige Lage. Und vor allen Dingen haben die halt 500 Jahre lang Erfahrung damit, in der Welt rumzufahren. Die haben eine ganz andere Mentalität. Weißt du, der Holländer an sich, der ist offen, der ist liberal und der Deutsche, der hat einfach 2000 Jahre lang nur mit sich selber was zu tun gehabt und nur mit irgendwie Hessen gegen Württemberger und Badenser gegen Pfälzer und so. Und das hat erst aufgehört vor 100 Jahren. Und deswegen mag der Deutsche sich nicht, weil es auch den Deutschen gar nicht gibt. Es gibt gar nicht sowas wie den Deutschen. Da können sie Flaggen aus dem Fenster hängen, wie sie lustig sind. Es gibt den Deutschen gar nicht.
Die Brasilianer? Sie sagen, ja, habe ich jetzt gerade gelesen, die Deutschen schauen Fußball falsch, weil die Deutschen sind die ganze Zeit aufs Spiel konzentriert, während die brasilianischen Fans gar nicht hingucken, außer es fällt ein Tor und sich dann mega freuen. Ansonsten wird gesoffen und gefeiert und getanzt und vielleicht ein bisschen rumgemacht. Und die Deutschen sitzen da irgendwie komplett in Schwarz-Rot-Gold eingemalt und konzentrieren sich 90 Minuten auf das Spiel, während die meiste Zeit voll langweilig im Mittelfeld abgedaddelt wird und das keine Sau interessiert. Und die Südländer, die machen das alle viel schlauer. Die sitzen so rum, fangen an, Kontakte zu pflegen, kriegen oder Leute kennenzulernen und da, vielleicht prügeln sie sich auch mal, hauen sich einen auf die Ommel, aber wir sitzen dann nur komplett in Schwarz-Rot-Gold, kriegen Hitzeschlag und sind am Ende fix und fertig, weil wir 90 Minuten auf die Leinwand geguckt haben.
Guck mal, und wir sind trotzdem in der ersten Welt und Brasilien nur in der zweiten Welt. So einfach ist das, ganz einfach. Da sind wir auch einfach Wirkungsgucker, weißt du?
Da sind wir einfach typisch deutsch, ne?
Also ja, wir sind einfach mal typisch deutsch. Wir Deutschen sind sowas von typisch deutsch. Fast noch deutscher sind wir als die Polen zum Beispiel. Die sind schon ziemlich deutsch. Ist dir das mal aufgefallen, dass es eigentlich merkwürdig ist, dass sich der Deutsche immer nur nach Westen wendet? Es gibt so viele Leute, die frankophil sind, so viele Französischlehrerinnen, die das Wochenende in der Provence verbringen und dann mal mit dem Schatz nach Paris fahren. Mhm. Ach, wir waren jetzt in der Bretagne, es ist ein so tolles Land. Aber nach Polen zum Beispiel fährt keiner. Warum eigentlich nicht?
Ich fahre gerne. Ich finde, also der Trend geht wieder Richtung Osten, das ist wirklich wahr. Der Ostblock ist momentan im Kommen. Viele Leute haben die Schnauze voll von diesen Urlaubszielen und machen jetzt einfach gerne mal Urlaub in Polen oder auch in Rumänien.
Oder in Russland.
Oder in Russland.
Ja, kann man übrigens bei Philipp Missfelder jetzt neuerdings Russlandreisen buchen. Der ist momentan so ein bisschen am Absteigen im Bundestag. Der hat ein bisschen Lobbyprobleme zur Zeit. Mhm. Da kann man jetzt so, der hat ein Reisebüro aufgemacht. Russlandreisen Missfelder. Einfach irgendwie mit so einer Stretch-Limousine abgeholt werden, zu Hause in Berlin und direkt durchfahren bis Vladivostok.
Und machst du dieses Jahr, du warst ja jetzt auf der Antillen, aber das war, muss ich mal ganz kurz, ich denke gerade nach, wie unlogisch ist das eigentlich? Jetzt gehen die großen Ferien los und du warst jetzt schon im Urlaub. Fährst du denn nochmal weg jetzt oder war es das für dich?
Ich fahre nochmal weg, ja. Also ich mache jetzt, das eine war, ich war jetzt Single wieder weg. Ich war jetzt in New York einmal Single, aus beruflichen Gründen hauptsächlich. Auf Aruba auch aus beruflichen Gründen. Ich habe gedreht da für eine Vox-Travel-Reportage, Auswanderer XXS.
Goodbye Germany.
Gut bei Germany. Und jetzt dann habe ich, als ich wieder in Deutschland war, eine Woche lang Hello Germany gedreht. Das läuft dann verteilt über 2 Jahre bei Vox. Und jetzt, ich weiß nicht, ich bin ja so ein, weißt ja, wie ich Urlaub mache, Olli. Ich bin ja eher so ein relativ konservativer Typ. Vielleicht schön mit dem Auto nach Portugal. Kann ich mir vorstellen, an die Algarve oder sowas, finde ich echt super schön. Oder auch Costa Brava finde ich auch nicht schlecht.
Costa Brava ist bei Palamos, da waren wir glaube ich 5-6 Mal, also ich mit meinen Eltern, wunderschöner kleiner Urlaubsort, von Deutschen eingenommen, aber jetzt nicht mehr, jetzt dürfen wir wieder alle dahin, wunderschön, Costa Brava, Palamos, aber
ja, am Freitag habe ich gelesen, auf bild.de, es gibt jetzt Blowjob-Partys auf Mallorca, Magaluf und sowas, dass ich da vielleicht mache ich das auch mal, also einfach mal eine Blowjob-Party organisieren.
Wie eine Blowjob-Party, also dass man da hinfährt und dann kann man...
Weiß ich nicht, also man... Ich glaube, man muss Blowjobs geben. Für 10, die man gegeben hat, kriegt man einen umsonst. Dann selber an einem. Das ist quasi so eine Art Kettenspiel, nur mit Blowjobs.
Die Reise nach Jerusalem, nur ohne Stühle.
Muss man zurzeit ein bisschen aufpassen. Das ist,
aber kennst du noch das Spiel, Reise nach Jerusalem, wo man so...
Das sagt man nicht mehr. Das ist jetzt, momentan ist das politisch, ist Jerusalem... Gerade hier beim RBB, du sitzt beim RBB, du weißt genau, der Pförtner guckt unten deswegen so streng, weil immer noch Ken Jebsen in aller Munde ist. So hat der sich auch angefangen, die Scheiße zu reiten. Einfach ein bisschen zu oft Reise nach Jerusalem gespielt.
Nee, also Schwupps. Henrik, ein Bruder, rennt einmal am Tag eine Stunde durchs RBB-Gebäude und guckt hier rum, ob alles in Ordnung ist, so, ne? Nee, was wollte ich jetzt gerade noch? Ich wollte dich noch was fragen. Ich bin wirklich schon mit einem, also ich bin gar nicht mehr richtig hier heute, ne? Ich bin wirklich schon in Gedanken.
Wo geht's denn hin bei dir, Olli? Sag doch mal, wo geht's denn hin?
Ich bleib hier in Berlin. Ich nehme meine
Urlaub auf Balkonien?
Ich nehme meine neue Platte auf. Und das mache ich genau in der Zeit, in der alle weg sind. Und leider ist dieses Gefühl nicht mehr so stark wie in Hamburg, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Wenn man in Hamburg wohnt, also in den 80er, 90er Jahren, da hat man richtig gefühlt, wie die Leute wirklich fluchtartig zu den großen Ferien die Stadt verlassen haben und in Urlaub gefahren sind. Und es war schön leer, Tag und Nacht. Und in Berlin wird dieses Gefühl nicht eintreten, weil hier die ganzen Touris herkommen.
Scheiß Touris, ich hasse die auch. Ich hasse alle Touristen. Vor allem, was wollen die in Berlin? Was gibt es denn zu sehen in Berlin? Gar nichts eigentlich.
Die wollen alle die Mauer sehen.
Wo ist die Mauer? Ist das Ost oder ist das West? Ist das East oder ist das West? Wer ist die Mauer? Wer ist die Wall? Aha.
Hier war also der tödliche Grenzübergang und so. Genau, aber das ist ja auch, das langweilt ja alle, außer die, ich glaube, selbst die Touris langweilt es ein bisschen, oder? Aber man denkt, das muss man einmal im Leben gemacht haben.
Olli?
Ja?
Bekenn dich bitte mal zu dem, was da zurzeit los ist in deinem Kiez war. Ich glaube, am Donnerstag wurde geräumt oder haben sie die Schule verlassen.
Das ist wirklich in der
Olauer Ecke Reichenberger.
Genau, Olauer Ecke Reichenberger. Und ich muss dazu sagen, ich habe direkt um die Ecke in der Wiener Straße gewohnt. Lange, lange Zeit, 8 Jahre lang. Und da war immer schon eine Menge los. Jetzt geht's richtig rund. Ich habe das gesehen, als ich da vorbeigefahren bin. Ich Es ist gerade eine gespannte Situation da. Ich kann noch keine Einschätzung machen. Ich werde direkt nach der Sendung dahin fahren und mal mit allen Betroffenen reden.
Und schlichten. Wie Hans-Christian Ströbele. Einfach mal hinfahren, schlichten, einfach mit dem Fahrrad vorbeifahren, schön mit dem Jutebeutel am Lenker, mit dem Apfel drin in so einer Sickflasche und einfach mal hin mit den Leuten mal reden. Mal ein bisschen gucken, was das Volk meint und vielleicht kannst du ja ein paar Strippen ziehen. Du bist doch gut vernetzt in Berlin. Kannst du da mal irgendwie zur Beruhigung der Gemüter mal ein paar Drogen hinfahren lassen oder... Oder auch mit den Polizisten mal reden, weil die machen ja auch nur ihren Job, muss man auch mal sagen. Man muss da wirklich nicht immer auf die Bullen einschlagen, also wirklich nicht.
Aber es gibt auch schon Bilder, dass Polizisten sich solidarisiert haben mit den Flüchtlingen und zusammen da eine Bohnensuppe gegessen haben. Da gibt es Bilder von, wirklich, habe ich im Internet gesehen.
Ja. Und man muss sagen, rauft euch zusammen, solange es noch geht, weil ISIS steht quasi kurz vor der Oder, Neiße Grenze. Demnächst ist nämlich ganz Ostdeutschland Kalifat. Das kann sein, dass das die große Herausforderung des nächsten Jahrhunderts ist, ISIS quasi vor Wien zu schlagen.
Aber vorher haben wir noch einen richtig guten Song. Hier ist Shaken Steven mit Let It Roll, Baby.
Schenk ein, das Ding. Ja, schenk ein, bring an. Ein Bier, doppelten Cola rum und wie weiß ich, was er trinkt.
Da sind wir wieder. Es ist Sonntag, der 6.7.2014.
Der 6.7. Hier sind Kevin Russell und Nino De Angelo bei Sanft und Sorgfältig.
Wir haben ein Projekt Jenseits von Eden.
Coverversion.
Jenseits von Gut und Böse. Nee, der hat das doch gesungen, Nino De Angelo. Das war so ein großer Hit mit 18 oder 19 Jahren. Hat er das gesungen.
Und danach hat er, glaube ich, 10 Jahre lang eine extrem tödliche Krankheit gehabt, wo er jede Sekunde abnibbeln konnte. Und das war der Grund, warum die Leute zu seinen Konzerten gegangen sind. Auch eine Strategie, wenn es bei uns nicht mehr so richtig läuft, sich eine Krankheit ausdenken und dann einfach quasi die große Spiel um dein Leben Tour.
Ich muss dich jetzt kurz überraschen, ne? Es ist Sommer, es ist heiß, wir fahren in die großen Ferien und du hast hier eine Rubrik, die wir sträflich vernachlässigen und viele haben mich gefragt, kann der Böhmermann uns mal wieder so ein paar Modetipps geben, weil du bist bei uns der Modeexperte, du bist jemand, der immer gut gekleidet ist, der auf sein Äußeres achtet und die Ladies wissen, du bist ein Typ, der sich auch in Frauen hineinversetzen kann, deswegen kommt jetzt hier die große Rubrik von Jan Böhmermann.
Okay. American Nails.
Mit Jan Böhmermann.
Die schönsten Nagelmotive.
Jan, was trägt die Frau diesen Sommer auf dem Nagel?
Ja, natürlich, jetzt anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft sind Landesfahnen sehr angesagt und zwar hauptsächlich von Mannschaften, die nicht mitgespielt haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft, weil sich Deutschland Nägel machen, das kann ja jeder, das sieht man auch auf den Public-Viewing-Meilen in der ganzen Republik. Es geht hauptsächlich um Länder, die nicht mitmachen. Zum Beispiel, warum nicht mal die Nationalflagge des Jemen auf den Nagel malen? Ist auch eine schöne Idee, kann man auch so schöne kleine Details noch drauf malen. Jemen, Weißrussland, Litauen, vielleicht Dänemark, einfach Länder, die nicht mitgespielt haben. Dann natürlich bleiben wir beim Thema Fußball, Fußballnationalspieler. Die Porträts von Fußballnationalspielern natürlich ist ganz besonders angesagt, weil er auf Nägeln einfach viel besser aussieht als in Wirklichkeit. Mesut Özil, da kann man auf dem Daumen das eine Auge machen, auf dem kleinen Finger das andere Auge und in der Mitte die anderen drei Finger sind Nase. Manuel Neuer natürlich, kann man auch sich draufmalen, allerdings der Fingernagel von Manuel Neuer ist, weil er halt bekannt dafür ist, weit rauszulaufen, muss man sich den vorher abziehen, muss man quasi mit einer Kneifzange sich den Fingernagel abziehen und den immer so ein kleines bisschen, dass man in der Tasche haben zum Beispiel.
Also in einer Kette tragen.
Genau, an der Kette tragen. Weil Manuel Neuer ist bekannt dafür, dass er halt rausgeht. Das sind so die Nail-Trends und natürlich viel Glitzer, viel Einhorn, immer noch sehr angesagt. Und QR-Codes. QR-Codes auf Fingernägeln. Einfach, falls man sich einen Link aufschreiben möchte zum Beispiel oder eine Internetseite nicht vergessen will, dann lässt man sich einen QR-Code einfach mit Nailbrush sich auf die Nägel machen und kann dann einfach das Handy an den Nagel halten und die Internetseite wieder einscannen. Das ist auch sehr angesagt.
Okay.
American Nails.
Mit Jan Böhmermann.
Die schönsten Nagelmotive.
Da hast du wieder einen neuen Trend gesetzt.
Ja, ich habe zum Beispiel den QR-Code für www.google.de auf meinem großen C auf dem Nagel, einfach damit ich die URL nicht vergesse.
Ich habe unter meinen Nägeln alle meine Passwörter geritzt. Und also Notfall für die vierstellige PIN-Code-Nummer und den Superpock habe ich auch. Und am großen Nagel.
Den Superpock.
Kennst du das, wenn... Kennst du das, wenn alles...
So ein Typen, der seinen Namen auf Reiskörner malt, auf dem Jahrmarkt, der hat das da runtergeritzt mit so einer kleinen Mini-Ritze.
Genau, und wenn alle Stricke reißen, wenn ich nicht mehr an mein Handy komme oder nicht an Geldautomaten, dann muss ich den großen Nagel abziehen und darunter ist der Superpuck. Und der ist da reingeritzt. Und dann kann ich am Superpuck...
Das ist, wenn du so von O2 oder von Base oder sowas diese Nummern bekommst und da sind, glaube ich, 5 verschiedene, weil für alle Stufen von Intelligenz sind da mehrere Sicherheitsnummern. Also erstmal PIN 1, PIN 2, Puck und dann noch den Superpuck, wenn man wirklich alle anderen Sachen vergessen hat.
Das Problem ist nur, dass niemand benutzt den Superpuck, weil den liest man genau einmal, dann legt man den Zettel in irgendeine Ecke und dann findet man den nicht mehr wieder. Und den Superpuck, der bringt einfach nichts. Das ist einfach eine Nummer, die man sich sparen könnte, oder?
Also ich glaub, könnte man viel Druckertinte sparen, weil man den Superpuck einfach, den braucht man wirklich nicht. Ich habe noch nie den Superpuck gebraucht.
Ich hatte in meinem Leben, manchmal war ich in Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt bräuchte ich einen Superpuck, der mich hier rausholt, ne? Das ist auch nur gut. Warum kann man sollte diesen Namen uminstrumentalisieren in seinen besten Freund, der immer kommt, wenn man Ärger hat. Der ist Puck. Super Puck, so ein 2,20 Meter großer Typ, der kommt, wenn du Ärger hast. Zahlen
besteht.
Ey, pass auf, das sind 20 Faschos vor der Tür. Wir kommen ja nicht mehr raus aus dem Club, Jan Böhmermann. Egal, ich ruf mal den Super Puck an. Und dann kommt Puck, das ist so ein Typ, und der haut die alle um, ne? Oder du bist bei McDonald's und kannst dein Essen nicht zahlen, weil ich ruf mal Super Puck an, der hat immer Geld. Und dann kommt Super Puck vorbei. Oder ein Wagen springt nicht an. Ich brauche einen, der anschiebt, so einen starken, ja, ruf mal Superpuck an. Also das ist, Superpuck ist keine Nummer, Superpuck ist der beste Freund im Leben. Und das wird jetzt ein Ausdruck, den ich jetzt neu einführe. Superpuck ist das neue Wort für mein bester Freund. Ich ruf mal einen Superpuck an.
Okay, und nächste Woche gibt's darüber einen Film in der Heute-Show.
Jan, eine Frage, wenn du in deinem Freundeskreis mal so rumguckst gerade, wer ist dafür?
Keine Freunde.
Ja, aber wer ist da der Superpock für dich? Also der, wen würdest du anrufen, wenn zum Beispiel...
Also du bist ganz weit vorne, weil ich weiß, dass du kommen würdest, wenn du könntest. Also wenn du nicht so oft selber verhindert wärst und kein Geld hättest, würdest du kommen. Also die Bereitschaft ist bei dir höher als bei allen anderen, auch weil du so eine, so eine Scheiß-Egal-Mentalität. So nach dem Motto, ich lass alles stehen und liegen.
Für Jan, das würdest du schon machen. Würde ich wirklich machen.
Aber ich würde das für dich auch machen, weißt du? Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich würde das auch machen. Ich würde wirklich kommen, jederzeit, wenn irgendwas Schlimmes ist.
Für dich würde ich barfuß würde ich mir Scherben in die Füße rammen und dann durchs Feuer laufen. Also.
Warum? Das macht doch gar keinen Sinn.
Warte mal.
Der Superpuck.
Hab gerade was im Hals gehabt, das war eklig. Boah.
Was war das denn? Ein Haar im Hals?
Nee, von gestern Abend noch ein halbes Baguette. Keine Ahnung, was. Ich habe echt gerade auf einmal kam da was aus der Backe rausgeschossen.
So, Leute, also nächste Stunde werden wir eine kurze Spiegel-TV-Vorhersage machen. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, habe ich das schon erklärt, was es ist ja. Wir erklären immer sonntags die Themen von Spiegel-TV, ohne zu wissen, was die Themen von Spiegel-TV sind. Das sind die Regeln. Dann gibt's die großen 5 und zwar angesichts der Temperaturen, die es zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Mann, wir machen die großen 5 Eissorten.
Ja, die größten 5 leckeren Eissorten, die besten Eissorten. Seit unserer Kindheit haben wir genug Zeit gehabt zum Rumexperimentieren.
Ja, darum geht's gleich. Sind wir jetzt eigentlich schon oder haben wir noch ein bisschen?
Wir können jetzt schon mal wieder. Wir können jetzt langsam in die Werbung gehen. In die Werbung und dann machen wir ein bisschen hier Mucke und so. Ich habe auch neulich, ich habe einen kleinen Werbespot. Wir werden ja von Nataschas Kinderhort gesponsert. Und da kamen nochmal Fragen auf, dass ich den Werbespot nochmal ablaufen lasse. Das machen wir jetzt und dann gibt's ein bisschen Musik. Hier ist Samt und Sorgfältig, ne?
Ja, mit Olli und Jan. Ferienstimmung! Oh, komm ich die Flipflops an.
Was du dein ganzes Leben lang bis jetzt getan hast. Du hast immer noch keine Antworten auf deine Fragen bekommen? Dann gibt es jetzt für dich die Lösung. Bringe deine Kinder in meinen Kinderhort. Nataschas Hort. Und komme einfach gleich mit. Denn während deine Kinder in einem kleinen Raum von 2x2 Quadratmetern mit 20 anderen Zuckerwatte essen dürfen, Playstation spielen, Chips essen und sich gegenseitig die Rübe einhauen, kommst du mit mir. Folge mir bis zum Ende des Tunnels. Sammle meine Kleidung auf dem Boden auf und folge mir in den kleinen Raum rechts. Und dann erlebst du deinen ganz eigenen Kindertraum bei mir. Nataschas Kinderhort. Hast du Angst?
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ihr habt ja alle ganz schön Bock zum Feiern, oder? Wollt ihr feiern? Ja. Habt ihr Bock auf Ibiza?
Ich habe so richtig Bock auf Ibiza, Jan. Jetzt geht's nämlich los. 6 Wochen durchfeiern, Drogen nehmen, wechselnde Geschlechtspartner, Party, 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 sonnengebräunt, völlig verstrahlt, wiederkommen und dann wieder ab ins Möbelhaus.
Also neu. Und Möbelhaus eröffnen und Baumärkte und so. Sanft und sorgfältig am letzten Sonntag vor der Sommerpause mit Olli Schulz und Jens Böhnermann. Schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt.
Dass Sie nochmal eingeschaltet haben. Ich sitze
nochmal Entschuldigung. Ja.
Wir sind keine Berufsjugendlichen. Auch wenn da junge Leute zuhören, wir sitzen die, Jan. Das kann nicht sein, dass du jetzt einfach mal wieder mit so einer Kumpelnummer kommst.
Alles, ja, aber ich habe Ärger bekommen von den jungen Radiowellen der ARD. Also Radio 1, da haben wir angefangen. Mhm. Dann kamen irgendwann immer mehr Leute dazu. Und Radio 1 ist ja eine relativ alte Welle, aber die anderen sind sehr jung. Und da fühlt man sich komisch brüskiert, wenn man gesiezt wird. Also, hey, Enjoy-Hörer! Wir duzen euch, cool, aber für alle anderen, Radio 1-Hörer zum Beispiel, da wird gesiezt. Sie, liebe Radio 1-Hörer, haben das nicht verdient, dass wir sie duzen.
Absolut richtig. Und jetzt wird es wieder Zeit für eine Rubrik, die wir vor vielen, vielen Jahren eingeführt haben, bevor es die Sendung überhaupt gab. Vor Spiegel TV haben wir diese Rubrik schon eingeführt.
Das stimmt.
Und hier kommt, ich mache schon mal das Intro im Hintergrund. Jan, worum geht es diese Woche im Spiegel TV?
Ist das jetzt schon?
Das ist halt schon immer der
Die Spiegel-TV-Vorhersage mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das sind die Themen von Spiegel-TV heute Abend. Natürlich hat Spiegel-TV wieder einen Reporter in Rio de Janeiro. Es geht nicht um die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern es geht um die sozialen Missstände in dem WM-Austragungsland. Und man ist natürlich auf der einen Seite in den Favelas, aber man lässt sich auch die Gelegenheit nicht entgehen, einfach mal in so einem Nachtclub vorbeizugucken, weil Titten gehen immer auch am Sonntagabend und besonders bei Spiegel-TV.
Prostitution in Brasilien ist ein Thema, bin ich mir ganz sicher. Ja,
Ronald Barnabas Schill, was sind die üblen Machenschaften des ehemaligen Richter Gnadenlos an der Copacabana? Wie ist er da vernetzt? Hat er mit alten Nazi-Auswanderern zu tun? Ist er zusammen mit einer operierten, ehemals als Mann rumlaufenden Superhure? Und was hat er eigentlich vor bei Promi Big Brother? Das hat mir ein Hörer geschrieben, dessen Namen ich mal eben kurz recherchieren muss, dass Ronald B. Schill, der Mann mit dem Mega-Herpes, der am letzten Tag als Amts in seinem Amt quasi, kurz bevor er sich selbst das eigene Grab geschaufelt hat, den größten Herpes auf der Oberlippe hatte, den ich jemals gesehen
habe. Hitler-Herpes.
Wahrscheinlich ist er sowas wie so, ist er quasi der Ausgangspunkt von allen Herpesen der ganzen Welt. Der Herpes-Wirt. Der erste Herpes. Herpes number one.
Weißt du, was ich gut finden würde? Jan?
This is Herpes number one.
Ich würde das toll finden, wenn es erstmal einen Insider-Report geben würde. Eine Woche, also diese Woche gibt es bei Spiegel TV. Wo lebt Ronald Barnabas Schill jetzt? Warum kommt er zurück nach Deutschland? Was will er im Big Brother Container? Insider-Bericht auch über seine harten Machenschaften damals, den ganzen Skandal nochmal aufräumen. Und dann eine Woche später gibt es wieder einen Bericht. Aber Spitzenpolitiker, ehemaliger Spitzenpolitiker und Insider, Ronald Schill erklärt uns die Copacabana. Und da
auch
sind
nicht schlecht.
Und dass er dann auf einmal mit dem bekumpelt ist und innerhalb einer Woche merkt das Spiegel TV-Team, ey, der hat ja ganz gutes Zeug, das ist ja ein cooler Typ. Mit dem machen wir jetzt mal so einen Kumpelbericht.
Ja, oder noch viel cooler, dass das Spiegel TV das die ganze Zeit weiß, aber erstmal quasi so eine ganz knallharte Investigativgeschichte macht und dann in der nächsten Woche, obwohl das alles am selben Tag gedreht wurde, dann die Kumpelnummer. Alexander Weischer hat mich auf dieses Thema gebracht, uns auf das Thema gebracht.
Ja.
Ronald Barnabas Schill finde ich eigentlich ganz spannend, weil überhaupt dieser Abstieg, ne, dieser Mega-Abstieg ist ja quasi gleichzusetzen mit innenpolitischer Sprecher der SPD und mit 100 Gramm Crystal Meth irgendwie aufgegriffen werden von den Bullen, ist einfach sich nach Brasilien, das unseriöseste Land unter der Sonne, zurückzuziehen, wenn es als Richter Gnadenlos in Hamburg nicht mehr ganz so gut läuft. Als Vertreter von Recht und Ordnung und quasi danach dann direkt ins Rotlichtmilieu an der Copacabana abtauchen. Ist schon ganz schön geil. Warum eigentlich?
Der wollte die Seele mal durchlüften. Das sagt man doch so schön, oder?
Es müsste aber relativ kalt jetzt sein in der Seele, weil er ist, glaube ich, ganz schön lange da
Es gab doch dieses legendäre Skandalvideo. Ich glaube, irgendwie, er beugt sich über den Tisch und nimmt Drogen und daneben sitzt dann noch irgendwie 2, 3 andere ehemalig prominente Menschen. Oder so war das nicht das war doch der große Skandal, den es vor ein paar Jahren gab,
ja,
oder?
Ja, aber war das Spiegel TV oder war das der NDR, der das rausgefunden hat, oder?
Das war im ersten irgendwo die Reporter, so keine Ahnung mehr. Man muss aber sagen, wir haben Ronald Barnabas Schill immer noch die blauen Uniformen zu verdanken in Hamburg.
Ja, ich finde ihn nach wie vor sympathisch, weil dieser Herpes hat eigentlich eine eigene Reportage verdient. Vielleicht macht mal jemand ein Porträt über das Herpes von Ronald Barnabas Schill.
Generell über so kleine, oder über die Warzen von Peter Maffay oder so. Also dass man generell so bei Leuten...
dass man sich über die kleinen Dinge mal wieder ein bisschen freut.
Ich hatte auch einen riesigen Leberfleck auf dem Rücken, den wir abgeraspelt haben. Und dass man da, also genau, über so kleine Schönheitsfehler. Nächstes Thema, Spiegel TV, Jan.
Ja, auf jeden Fall ist, ich glaube, Rockerkrieg, Schnitzelwalder wurde, glaube ich, von...
Von Milliarden-Mike umgeschossen oder so.
Ja, Schnitzelwalder ist ja der deutsche Hells Angels-Chef. Und jetzt gibt es nämlich Deutsche gegen Türken, von wegen Bruderschaft und sowas. Die Hells Angels, es gibt nämlich dann doch Unterschiede, sind nämlich nicht alle gleich. Da gibt es nämlich die Türken und die Deutschen, die jetzt gegeneinander um die Macht kämpfen im Hells Angels-Club. Und Schnitzelwalder wurde, glaube ich, vom schönen Aigur oder Ugur, weiß ich nicht, Uru Y... Die haben sich auf jeden Fall da gegenseitig die Rübe kaputt gehauen. Ich sag mal so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja. Eigentlich egal, aber es gibt natürlich schöne Bilder, ne? Schöne Bilder mit der Kamera in der Schnitzelwalder herlaufen und so dicke Prolls, die da irgendwie noch die fetten Muskelfinger.
Nimm die Kamera weg! Nimm die Kamera weg!
Und dann sagt, ich hau dich um! Wir dürfen hier filmen, wir sind von Spiegel TV. Nimm die Kamera weg! Das ist einfach nicht geil, wie ihr mit uns umgeht. Aber wir dürfen das, wir sind von Spiegel TV. Also, wie war das jetzt überhaupt? Wie sind die Machenschaften?
Herr Yildirim, wo haben Sie das Geld denn her, Herr Yildirim?
Ich geb dir, Herr Yildirim sagt gar nichts, geh weg.
So. Ja, können Sie mal bitte kommen hier, Sie sind doch hier Justizbeamter. Helfen Sie uns mal, wir werden gerade bedroht.
Eine Nachfrage bei Carsten Maschmeyer an der Tür führte zu keinem Ergebnis. Herr Maschmeyer, wo sind die Millionen geblieben?
Du kriegst ja gleich ein paar Millionen um die Ohren, da links und rechts.
Machen Sie bitte sofort das Grundstück. Herr Maschmeyer ist zurzeit nicht zu Hause. Ob es eigentlich sowas gibt wie so ein Grundlagenseminar für Spiegel-TV-Reporter, richtig klingeln, Leuten hinterherrufen. Weil ich meine, man ist natürlich dann unter Adrenalin. Man muss da schon eine halbwegs gescheite Frage stellen, sonst muss man das in der Postproduktion nachsynchronisieren. Wahrscheinlich ist das sogar so, dass viele Fragen, diese hinterhergerufen werden, einfach damit der Reporter ein bisschen besser dasteht und nicht als das 17-jährige Oberarm Dünnling, Minihemd, das er eigentlich ist, dass da die Fragen im Nachhinein reingeschnitten werden.
Ich habe 1989 ein Schülerpraktikum beim NDR gemacht, beim Hamburger Journal. Und dort wurde ein Bericht gemacht über die neue Flora. Die neue Flora, wo jetzt hier Phantom der Oper und so aufgeführt wird in Altona. Und ich wurde hingeschickt, um zu recherchieren mit einem angehenden Journalisten. Und der war damals schon, ich erinnere mich an, der hat bei Leuten geklingelt und hat die so tyrannisiert und Leuten so Sachen rausgekitzelt, die gar nicht mehr reden wollten. So alte Leute und so, nur um irgendwelche Infos zu kriegen. Und der ist dann auch irgendwann später zu Spiegel TV gegangen. Und das war schon, der hat das voll im Blut gehabt. Ich glaube, du wirst einfach mit so einer Art geboren. Leuten auch, also, das macht ja dann auch Spaß. Wenn man sich erstmal hineingesteigert hat in die Situation und Leute gerne nervt, dann ist das der richtige Job. Also
ist es ein Job für uns. Wir nerven ja auch gerne Leute, aber wir machen das bequem aus dem Studio heraus. Wir müssen da jetzt nicht in Regen oder so oder uns Prügel androhen lassen.
Nee, das Problem ist, wenn mir einer Prügel androht, dann schlage ich sofort los. Das ist Hells Angels Chef vom Spiegelreporter verprügelt worden.
Du könntest niemals bei Spiegel TV anfangen, weil du hast keinen Doppelnamen. Übrigens, als ich habe auch mal ein Praktikum gemacht bei Radio Bremen und bin da mitgefahren mit einer Lokalreporterin. Ja. Und das war gerade, glaube ich, das war mein Volontariat. Und das war als der letzte Irakkrieg hier mit George W. Bush und so. Mhm. Und Terror im Irak und viele Tote. Und dann sind wir zu einem irakischen Arzt gefahren, der in der Nähe von Bremen lebte mit seiner Frau. Und die haben dann berichtet, wie schrecklich es in der Heimat ist. Und die haben unglaublich angefangen zu weinen. Und es war ganz schrecklich. Und ich habe mich ganz schlimm gefühlt. Da saß er neben der Kamera, habe sehr mitgelitten. Und als wir dann im Schnitt saßen und zurückgefahren sind, stellte der Kameramann fest, dass wir nichts aufgenommen hatten. Oh nein. Dann mussten wir nochmal hinfahren und das ganze Interview nochmal führen. Und die aber bitten, dass sie genauso emotional reagieren. Und sie haben wieder genau an den gleichen Stellen geweint. Es ist wirklich passiert und ich weiß noch genau, welcher Kameramann das war und welche Reporterin ich mitgefahren bin. Ich schwöre dir, es ist genauso passiert. Und da sagt noch einer, es gibt keinen Grund, im Mediengeschäft zynisch zu werden. Aber wenn man da hinfährt und die gleichen Fragen wieder stellt und das Interview exakt 1:1 genauso ist, obwohl man dachte vorher, in seiner Emotionalität ist das, was wir gerade eingefangen haben, absolut einzigartig.
Das ist dann ernüchternd.
Das war frustrierend. Ja, ansonsten Rocker, Schocker, Ronald Barnabas, Still.
Und Superstau natürlich auch nochmal.
Der Superstau.
Ah, klar. Ja. Familien brechen auseinander oder Leute verlieben sich auf der Autobahn, zelten, campieren. Wo sind die großen? Die Trucker verlieben sich in Ehefrauen und ähnliche Sachen. Trucker verlieben sich in ihre mit gefüllten Thermoskannen. Und wir müssen ein bisschen Musik machen, dann, ne?
Oh.
Und danach machen wir die großen 5 Eissorten. Hier ist immer noch Sanft und Sorgfältig, Ihre Gute-Laune-Sendung. Am Sonntag, den 6.7. Fußball-WM immer noch voll im Gange. Ich sitze hier komplett in Schwarz-Rot-Gold und ich umarme Sie jetzt hier mit meinen Affenarmen. Bis gleich.
Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek, hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Füße geblutet. Okay, bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er seine Eimer in ein Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige. Geh wieder zu meiner Frau, Füße geblutet. Er schmeißt wieder ein Glas, dann kriegt er von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt.
Richtig, hier ist Sanft und Sorgfältig.
Hallihallo, hier sind Olli Schulz und Jan Böhmermann. Willkommen zurück. Olli?
Ja?
Ich habe eine Überraschung für dich.
Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt.
Pass mal auf, ich nehme mal kurz meine Brille ab und guck mal hier, pass mal auf. Ich nehme mal
die Brille ab. Was ist denn das? Ey, warte mal ganz kurz, das kann jetzt nicht sein. Jan?
So, nein, Oliver, falsch. Das, mein Name ist Volker Herres, ich bin der Chef der ARD. Herzlich willkommen bei Undercover Boss. Ich habe jetzt 2 Jahre lang an ihrer Seite gearbeitet.
Ach du Scheiße. Sorry, dass ich das sage.
Ich bin in Wirklichkeit der Chef der ARD, Volker Herres. Ich bin der Chef der ARD. Ich bin ihr Chef, ihr Vorgesetzter und herzlich willkommen bei RTL, bei Undercover Boss.
Ey, die Maske, da wäre ich nie drauf gekommen.
Richtig, ich hatte die ganze Zeit eine Brille und einen Bart, dass sie mich nicht erkennen. Ich war gar nicht Jan Böhmermann, ihr Praktikant. Ich bin Volker Herres, was?
Jetzt will ich
natürlich wissen, was läuft schlecht, was läuft nicht so gut, was läuft gut bei unserem Laden hier.
Also ich bin völlig baff gerade, das hätte ich nie gedacht, dass Sie hier...
Setzen Sie erstmal hin. Mir ist wichtig, dass wir mitbekommen, was da unten an der Basis läuft.
Habe ich nicht einmal mit Jan Böhmermann zusammen moderiert, wann immer Nein. Sie das die letzten 2 Jahre...
2,5 Jahre lang, das war alles ich. Ich habe mich hier wirklich, es war sehr aufwendig, mich hier reingearbeitet und habe so getan, als wäre ich Jan Böhmermann, ist längst tot. Den haben wir Gunther von Hagens geschenkt für seine Wanderausstellung. Der ist in Scheiben geschnitten, auf dem Pferd drauf, im Scheiben geschnittenen Pferd ist er jetzt. Ich bin's die ganze Zeit gewesen.
Herr Harris, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders verhalten.
Ja, hätten Sie vielleicht Ihre Hose auch mal zugemacht und Ihren Penis gewaschen. Kann man ruhig mal so sagen. Ist aber nicht so schlimm. Ich weiß, an der Basis geht's mitunter ganz anders zu. Aber auch vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei uns da oben. Die ARD hat ein riesiges Imageproblem. Wir werden nicht mehr gemocht von den Leuten. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, Herr Schulz, als jemand, der an der Basis arbeitet, was können wir denn besser machen? Wo haben Sie denn Probleme?
Na, also ganz viele Sachen. Ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Also dieser ganze Druck natürlich erstmal, dass man jede Woche Angst hat, seinen Job zu verlieren, weil in der Medienbranche gibt es sowas nicht wie Kontinuität oder so irgendwie, also eine Sicherheit. Und das ist so eine Sache. Und ein bisschen mehr Geld. Also früher, wenn ich mich daran erinnere, an die Großen damals, ich meine, ich bin jetzt für 2,5 Jahren Radiomoderator und die ganz Großen damals, die haben richtig Geld verdient. Und inzwischen ist das alles so runter subventioniert worden, sage ich jetzt mal. Also so runtergeschraubt worden, dass wir kaum noch Geld haben und man fühlt sich wirklich wie ein kleines Licht hier und die da oben machen ja eigentlich nur, was sie wollen.
Das wäre schon. Herr Schulz, das ist für uns, muss ich immer direkt mal sagen, kann ich verstehen, aber wenn Sie weniger Geld bekommen oder mehr Geld bekommen, dann bekommt Eckhard von Hirschhausen weniger Geld, der eigentlich 80% des ganzen Geldes bekommt, was Moderatoren hier bei uns bei der ARD verdienen. Und wir wollen den Eckhard halten, natürlich allein wegen des Namens und weil er der Einzige ist, der mit der Sendung mit der Maus klarkommt.
Na, also eine Sache, die ich schon mal gut finden würde, wenn wir kleinen Radiomoderatoren auch ein bisschen gesponsert werden. Zum Beispiel Jörg Pilawa sehe ich immer an der ARD, der diese Lack-Halbschuhe, die 98 eingestellt worden sind, wo die so nach spitz vorne laufen und so abgeschnitten sind. Und solche wollte ich auch immer mal haben und die kriegt nur noch der Pilawa von der ARD. Ne? Und
ja nun, aber das ist im Rahmen eines illegalen Werbedeals, von dem keiner was mitbekommen darf. Das ist ja, muss man mal unterscheiden. Da muss man differenziert auch mal reingehen. Das sehen Sie natürlich an der Basis unten nicht. Wir da oben, wir Chefs, wir sehen das natürlich. Das ist alles nun bei weitem nicht so einfach, wie Sie das immer denken. Ich kann Ihnen anbieten, Sie kriegen 20 Euro mehr und Sie kriegen ein Wochenende im Freizeitpark im Heidepark Soltau für Ihre ganze Familie. Ist das was?
Ja, danke.
So.
Oh, das ist ja, haben wir umgehauen jetzt, ja.
Puh. Olli?
Ja?
Ich habe noch eine Überraschung, guck mal.
Na, was denn?
Ich bin gar nicht Volker Herres.
Ach, hast du mich verarscht jetzt hier in der letzten Sendung? Kann nicht wahr sein.
Undercover, Undercover Boss. Ich bin der Undercover, Undercover Boss. Ich tue so, als wäre ich ein Undercover Boss.
Mr. Bin ich
gar nicht der Undercover Boss. Um rauszufinden, was du wirklich über mich denkst. Du hast den Test bestanden.
Du bist eine multiple Persönlichkeit. Man kommt damit mal gar nicht hinterher, Jan. Das ist aber völlig egal. Das ist die letzte Sendung heute. Wir haben erstmal 6 Wochen Pause. Diese Sendung muss auch nicht mehr so gut sein, weil wir gehen in die Sommerpause. Und die letzte Sendung wird immer vergessen auch übrigens. Weißt du denn? Ne? Man denkt an das Große, was man geleistet hat das ganze Jahr über. Es war einiges bei uns. Die letzte Sendung ist egal so, ne? Auch ein bisschen, oder?
Ich rufe... Was war das denn?
Mein Rücken schon wieder. Ich gehe jetzt ab nächste Woche zum Inder. Ich habe gerade Physiotherapie und der Inder hat gesagt, mein Rücken sieht aus wie Stalingrad. Ne? Also es ist nicht mehr viel zu machen. Aber der versucht das Ding irgendwie nochmal jetzt irgendwie heil zu machen. Und das ist wirklich schlimm. Ich bin 40 Jahre alt und ich gehe wie ein Zeh. Also ich bin so gekrümmt momentan. Das ist wirklich nicht gut.
Oh. Mach erstmal ein bisschen Musik, Olli. Vielleicht irgendwie so, wozu du Capoeira tanzen kannst. Das ist ja Tanzen und Kämpfen zugleich. Und dann frei nach dem... Ach, ganz kurz noch eben, Olli.
Ja, was denn?
Hiermit möchte ich festhalten, für alle Zeiten, für die Geschichtsbücher der Welt.
Ja.
Seit 2 Monaten ändert sich, inspiriert von heftig.co, der Überschriftentyp in ganz Deutschland. Alle Menschen und alle Menschen, die Erfolg haben wollen im Internet, ändern ihre Überschriften. Sachen wie zum Beispiel Bundeskanzler tot, so alte Überschriften, ja, gibt es nicht mehr. Seit 2 Monaten heißt es, diese Geschichte ist unglaublich traurig. Ein Bundeskanzler hat mit ihr zu tun. Am Ende stirbt sie. Ich habe geweint. Und das machen jetzt auch große Zeitungen, inspiriert von diesem mega erfolgreichen BuzzFeed-Abklatsch, heftig.co, machen alle Boulevardmedien langsam und sukzessive, stellen ihre Überschriften um auf Vollidiotensprache. Ich möchte mal kurz zu Protokoll geben, dass es im Jahr 2014 im Monat, ich sag mal, Juni angefangen hat, diese Entwicklung. Das wird garantiert die nächsten Jahrzehnte uns begleiten.
Du meinst, dass es so reißerisch wird? Und man, ja,
ab sofort werden alle Überschriften von erfolgreichen Leuten, erfolgreichen Nachrichtenportalen im Internet genauso klingen. Ich möchte nur kurz, dass wir festhalten, wann das angefangen hat. Das Schöne ist, man erkennt dann wirklich die Vollidiotenportale und kann sie weiträumig umgehen.
Boah, mich nervt das auch total. Mich nervt das total, dieses Reißerische, ne? Aber ich muss auch sagen, eine Sache, die mich nervt, ich habe letzte Nacht auch wieder, deswegen bin ich so müde, so eine richtig schöne YouTube-Session gemacht, ne? Wo man sich so kleine Dokumentationen, Filmschnipsel, und ich finde, das ist ja auch wirklich toll. Man findet es ja wirklich eine tolle Mediathek. Aber was ich doof finde, ist, dass jeder Vollhorst was reinstellen kann, ungefragt, und dann auch alles so dramatisch macht. Immer so, hier, der rastet aus. Ich bin ein eigenes Beispiel. Ich habe mal in einer Talksendung ein bisschen lauter geredet und da hat jemand geschrieben, Olli Schulz rastet aus. Und das ist bei allen Sachen so, dass man versucht, so eine Dramatik, damit man irgendwie Klicks kriegt oder voll heftig oder derbe oder unbedingt angucken, dieses ganze Reißerische, dass das noch so unbewacht ist, dass es nicht jemanden gibt, der sagt, so kannst du doch nicht schreiben oder gib dir mal ein bisschen Mühe oder so. Das ist alles noch so am Verwahrlosen ein bisschen so. Ne? Da bräuchte man auch mal so einen Sittenwächter, finde ich. Oder jemanden, der das so ein bisschen...
Eine Redaktion vielleicht.
Eine YouTube-Redaktion. Jemand, der dafür sorgt und Leute, dass der anständige Beschreibung macht und so. Das wäre doch noch schön, oder?
Ja.
Das wäre doch mal so, ein Job mal, auch.
Den Job gibt's ja. Das ist, Journalisten und Redakteure machen sowas, aber die sind quasi eigentlich, die sterben gerade aus. Wir sind auch gerade dabei, wie die aussterben. So, jetzt machen wir mal kurz Musik und dann nochmal sind wir gleich wieder da. Ja?
Bis gleich.
Hallo. Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Jan, ich habe in einem Sexmagazin gelesen, im Internet, also im sehr, sehr guten Sexmagazin, das wird auch von den Spiegelleuten betrieben, dass zur WM-Zeit immer weniger Geschlechtsverkehr in dem deutschen Haushalt stattfindet als zur normaler Zeit. Das liegt daran, dass da so viel gesoffen wird, dass man abends einfach nur noch K.O. ins Bett fällt nach dem Spiel.
Und ich habe gelesen, dass die Mannschaft, die gewonnen hat, aus deren Land direkt nach dem Sieg der Mannschaft besonders viel Traffic auf diesen ganzen Internet-Porno-Seiten ist, weil man sich schon gerne einen runterholt, wenn man gerade gewonnen hat. Das ist halt auch bewiesen.
Swing when you're winning.
Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie uns in der letzten Ausgabe von Sanft und Sorgfältig nicht unabgearbeitete Sachen einfach mit in die Ferien nehmen.
Letzte Ausgabe vor der Sommerpause.
Die letzten großen 5 jetzt machen. Komm, mach mal.
Achso, genau. Dahin. Wir machen heute die großen... Ja, komm.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Bam! So, heute die großen 5 Eissorten.
Richtig.
Wir haben uns aufgeteilt. Ich mache Kugeleis. Oder
ich
wie man im Rheinland sagt,
ich mache Bällchen. Kugeleis machst du? Also ganz normale, also gutes, das klassische Kugeleis. Und ich mache 5 Sorten Eis, die man sich kaufen kann an der Tanke. Beziehungsweise so im Supermarkt. Du weißt schon, Stieleis.
Genau, Stieleis und Kugeleis. Und ich fange direkt mal an mit Platz 5.
Da
das war
gespannt.
Für mich als 7-Jähriger, als ich das erste Mal gegessen habe, eine absolute Revolution, unvorstellbar. Bis dato kannte ich nur Erdbeer, Vanille und Schoko. Und dann habe ich mich bei meinem ersten eigenen Eiskauf inspirieren lassen von dem, was da angeboten wurde und habe das erste Mal meinen Platz 5 gekauft, ein Eis namens Haselnuss. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie aus diesen trockenen Dingern wie Nüssen Haselnuss, wie man daraus Eis machen konnte. Und Haselnuss ist wirklich, muss man sagen, eines der leckersten Eise überhaupt. Ich frage mich, wie die das machen. Ob die da Nuss-Nougat-Creme da reinschmieren oder ob die dann wirklich Haselnüsse mahlen oder ob das einfach nur noch ein Kunstgeschmack ist.
Ich glaube, das ist einfach so ein Nusspli. Kennst du diese Nusscreme?
Ja.
Nusspli mit Vanilleeis oder so, ne?
Hä? Haselnuss ist bei mir auf Platz 5, aber es kommt noch viel toller, da gleich mehr dazu. Jetzt bist du mit Stieleis dran, Platz 5.
Auf Platz 5 meiner Stieleissorten ist das, weil es für mich eine echte Revolution damals war, Ed von Schleck, wo man diesen Stiel reinsteckt. Und dann kommt
Klackstiel.
Das mit dem Klackstiel, genau. Und das fand ich damals einfach, weil das war das erste Mal, dass mir überhaupt, weil zu Hause hat keiner an meine technischen Fähigkeiten geglaubt. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt handwerklich Begabung...
Dass du was Langes, Dickes in ein Loch reingesteckt hast und das geklappt hat.
Und das ist auch bis jetzt immer noch das einzige Mal, und das mache ich immer noch gerne. Und Ed von Schleck schmeckt auch gut, gibt es wieder, gab es das mal nicht. Irgendwann kam ja dieser Retro-Trend auf, dass alle Eissorten aus den 80ern wieder neu rausgebracht worden sind, aber mit anderen, also haben nicht mehr so, sahen noch so aus wie früher, haben aber anders geschmeckt. Aber ja, Ed von Schleck ist, glaube ich, einer dieser Sorten. Es gab aber einen Billigableger von Ed von Schleck mit Orangengeschmack und das war genauso von der Technik her mit reinstecken und dann kam er hoch und dann ist es auf alle Fälle, hat aber Vanille Orange gewesen. Weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Wenn das noch einer weiß, einfach mal eine Nachricht schreiben an post@ollischulz.com, würde mich interessieren. Das ist mein Platz 5, Ed von Schleck, der
Klassiker. Muss ich ganz kurz mal eben intervenieren, wir sind eine ARD-Sendung und ich finde es wirklich, dieses Eis ist wirklich eines der sexistischsten und wirklich frauenverachtendsten Stieleissorten der ganzen Welt. Es ist letztlich nichts anderes, als dass siebenjährige Jungs quasi die Defloration von Frauen im Zuge eines Eiskonsums üben. Und ich finde das wirklich furchtbar, furchtbar, dass es immer noch möglich ist,
aber
dass das
Eis weiterkommt. Aber wieso? Das ist Quatsch. Was hat denn das mit Frauen zu tun? Ed von Schleck, der Typ auf diesem Ding, sah immer schon ätzend aus, sah so psychomäßig aus, ne? Mit so einer langen Zunge und so irren Augen. Und ja, das war einfach ein geiler Schlecker. Aber so, der hat das nicht auf Frauen, der hat einfach alles abgeschleckt gerne. Mhm. Auch, also, man weiß ja nicht was, das war einfach ein geiler Schlecker. Und das, war ein bisschen fragwürdig. Trotzdem ist es eine tolle Erfindung, dieses Eis.
Okay. Traumatisierende Figur. Ich sag nur, ich denke daran nicht an Eis. Ich denke daran wirklich, das ist der schmierige Typ, den man sich eben, vor dem man Angst hat, wenn man abends alleine durch den Görlitzer Park joggt.
Heute Abend bei Spiegel TV. Ed von Schleck und Ronald Barnabas Schill. Was treiben sie in der Copacabana?
Ja, oder Ed von Schleck klagt gegen Ali Schwarzer, weil sie ihn als Vergewaltiger bezeichnet hat. Egal.
Auf Platz 4,
der Kugel-Eissorten. Der großen 4-5 Kugel-Eissorten ist bei mir das Schlumpfeis. Habe ich nie verstanden, habe ich nie gegessen. Trotzdem natürlich ein absoluter Ankommer bei Kindern. Habe ich jetzt gerade gesehen im Urlaub, gibt es auch auf Aruba Schlumpfeis, Smurf-Eis. Und das war dekoriert mit so kleinen Schlumpffiguren, die immer, das Eis wurde quasi aufgebraucht und dann wurden die Schlumpffiguren wieder neu draufgelegt. Die wahrscheinlich Schlumpffiguren sind da seit 30 Jahren, werden die immer wieder aufs Eis gelegt, auch ungewaschen. Und ich frage mich immer, was ist das für ein Blau? Und wie schmeckt das?
Ja, die Sache ist, die Kinder essen das gar nicht mehr so gerne. Das Blau zieht einem an, aber es schmeckt gar nicht so gut, Schlumpfeis. Ich habe meiner Tochter mal Schlumpfeis angeboten, die meinte, ich esse keinen Schlumpf. Und dann war die Sache erledigt. Und
sie, das, glaube ich, wird aus pürierten Schlümpfen gemacht.
Ja, und die hat gesagt, ich esse keinen Schlumpf. Und seitdem isst sie kein Schlumpfeis mehr.
Ist ein Argument. Trotzdem auf Platz 4.
Auf Platz 4 bei mir, bei den großen Tankstellen-Eissorten. Es ist ein Klassiker, man isst es immer noch gerne, es ist erfrischend. Ich habe den Namen vergessen, Kaktus heißt es.
Ist Kaktus, grün mit so roten Punkten.
Oben, also es ist ein bisschen wie ein Penis, oben ist es grün und entzündet, dann wird es rot, dann wird es, oh Gott. Dann wird es so gelblich und dann unten ist dann so, also und das sind 3-4 verschiedene Farbsorten. Und es ist gar kein Klassiker, ich glaube, es gibt es noch gar nicht so lange. Aber das esse ich immer gerne, weil da ist oben so eine Schokoladen-Kaugummi-Schicht irgendwie und das spritzelt so, also das brutzelt so im Mund.
Es sieht aber so ein kleines bisschen so aus wie
ein langer Finger, der
versehentlich die Oberlippe von Ronald Barnabas Schill berührt hat.
Sieht aus wie ein langer Finger, der die ganze Nacht zwischen Hammer und Amboss gelegen hat und am nächsten Morgen wieder rauskommt und dann so verschiedene Farben hat. So sieht das aus. Sollte eigentlich Ambossfinger sollte das Eis heißen. Das wäre gut.
Aha. Auf Platz 3 der großen Kugel-Eissorten ist After Eight. Auch das habe ich öfter schon gegessen und probiert. After Eight Eis gibt es bei meinem Lieblings-Eis, die da in Bremen Fehgesagt, meiner Heimatort. After Eight ist grünes Eis, Pfefferminzgeschmack, mit Stracciatella-artig eingebauten Schokoflocken. Schmeckt wirklich wie After Eight. Es liegt auch immer eine angebrochene Packung After Eight oben drauf. Gibt es bei Miotto, bei mir in Fehgesagt, zu Hause. Sehr lecker. Und
kann man auch selber zu Hause machen.
ganz einfach After Eight einfrieren und mit einem Pürierstab klein machen. Ganz einfach. Funktioniert genauso, aber es ist eine tolle, originelle Art, einfach After Eight wieder gesellschaftsfähig zu machen. Ist ja auch ein bisschen aus der Mode geraten, genau wie Joghurette zum Beispiel.
Ich kaufe mir Vanilleeis und dann kaufe ich mir irgendwas, was ich lecker finde, zum Beispiel Snickers oder irgendeinen anderen Schokoriegel. Da gibt's ja ganz, ganz viele. Und dann mache ich das.
Aber was gibt's denn noch? Gibt's noch was anderes als Snickers? Was
ja, gibt's Bounty noch gibt's noch, Karamak gibt's noch.
Gibt's Twix auch?
Twix gibt's, Ryder gibt es, hier. Es gibt so viele schöne verschiedene.
Gibt's auch Ballisto?
Ballisto gibt's auch. Oder Bunny gab's früher mal.
Gibt's Butterfinger auch? Gibt's Butterfinger?
Gibt's auch. Und dann nimmst du dir einen Butterfinger, tust Vanilleeis und tust das alles in Smoothie-Mixer. Weil ich habe mir mal im Zuge der Bio-Kultur einen Smoothie-Mixer gekauft, weil ich dachte, das ist unheimlich gesund, dann isst du nicht mehr so viel.
Du, ganz kurz, brauchst du gar nicht. Achtung, kleiner Tipp, wenn du so einen Staubsauger hast, einen Dyson oder Miele, geht beides, und den du musst einen neuen Beutel reinmachen und einfach vorne das Eis ansaugen und dann kannst du alle Zutaten vorne in den Staubsauger reintun mit laufendem Motor, also der muss richtig laufen, muss natürlich einen neuen Beutel reinmachen und einfach das Eis vorne in den Staubsauger rein und die Zutaten, auch Banane, alles egal, das kannst du alles aus dem Beutel rausholen. Es ist wirklich ganz toll, schön gerührt, einfach im Staubsaugerbeutel drin. Das geht wirklich.
Was auch geht, ist, wenn du zu Hause, wenn du zum Beispiel gerne mit dem Boot fährst, du hast zu Hause im Keller einen Außenborder, einen 5 PS Außenborder, einfach mal anmachen und die Schraube in eine große Schüssel halten und dann lässt du alles reinmachen, geht auch alles. Also ist alles machbar.
Und was auch geht, wenn ihr ein Auto oder wenn du ein Auto hast, ein altes oder auch ein neues, egal, weißt du, diesen Drehverschluss, wo du das Öl reinkippst, wenn du Öl nachgibst, da kannst du auch einfach Zutaten für ein Smoothie reintun und hinten musst du einfach nur eine Schüssel an den Auspuff halten. Dann kommt das alles da hinten raus. Ganz einfach spart man sich den Mixer, ist ein super Tipp. Großmutters Tipp.
Super, wo sind wir jetzt? Platz 3, ne?
Platz 3 bei dir, beim Stieleis.
Beim Stieleis. Das ist natürlich Stieleis. Auch ein sexistischer Klassiker. Das Calippo-Eis. Calippo, aber nicht Cola, sondern Kirsch. Calippo-Kirsch finde ich kaum noch, mit ganz intensivem Kirschgeschmack. Und damals...
Gibt noch ganz selten noch von früher, aus den 80er Jahren, gibt es noch einige in so alten Truhen, die noch ganz unten liegen.
Und früher, hat sich meine Mutter aufgeregt, bei Calippo, da stand an der Seite, wie man das Eis isst. Und zwar, sie öffnen das Eis oben und dann pressen sie langsam das Eis hoch. Auf und nieder, immer wieder. Genauso stand es da, auf und nieder, immer wieder. Und das war eine eindeutige Assoziation mit Selbstbefriedigung. Und das fand meine Mutter damals schon schräg.
Schön, gesagt, das schön, kann dass man du an Selbstbefriedigung denkst. Andere Leute denken an Sex dabei, aber du denkst an Selbstbefriedigung. Da sieht man, wie du sozialisiert bist.
Naja, mit 8 Jahren denke ich noch nicht an Sex, sondern an Selbstbefriedigung.
Das mit 8 Jahren denkst du schon an Selbstbefriedigung?
Natürlich,
ich glaube. Olli, es wird nicht besser, egal was du jetzt erzählst.
Ich glaube, das war einer der ersten Gedanken, also das Licht der Welt.
Der achtjährige Wichser.
Wir müssen Musik machen. Und dann kommen wir zum Showdown. Platz 2 und 1 der großen 5 mit Böhmi und Schulz, die heute in der allerletzten Sendung vor der Sommerpause. Und deswegen jetzt nochmal richtiger Spitzensong. Hier ist Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Lange nicht mehr gehört. Und alle Sender spielen das jetzt. Alle Sender spielen das jetzt.
Hier ist Dancing in the Dark.
Das glaube ich eher nicht. Für alle anderen kommt jetzt hier Robin Thicke und I'm an Asshole. Liebe Freunde von Enjoy, Radio 1, das Ding, wenn die und hier Radio Puls und alle anderen, die mitmachen, Bremen 4, wenn sie ein bisschen was, also wenn sie mich ein bisschen lieb haben, dann spielen sie jetzt Dancing in the Dark von Bruce Springsteen oder Tom Petty Learning to Fly.
Eins oder Robin Thicke Blurred Lines.
Nein. Aber
doch, weil der ist cool und ein Arschloch.
Jetzt, aber der hat gerade einen Sexismus-Skandal, weil der irgendwie... Weil der scheiße ist. Ich ist
auf und nieder immer wieder, sage ich nur, Herr von Schleck.
It's your energy, it's our music, it's the lifestyle we're living. It's about love, it's about peace, and it's about craziness.
Jan, das werden jetzt die letzten 10 Minuten unserer letzten Sendung vor der Sommerpause.
Aber wir kommen wieder aus der Sommerpause. Das ist eine Drohung und ein Versprechen. Letztlich, wir rufen dann im Herbst das Olli-Fahrt aus. ist doch eine gute Idee.
Eigentlich ein...
Das kam eh ganz gut an, als ich dich als König angesprochen habe.
Ich weiß,
das ist
auch bei mir ganz gut an. Euer Hochwohlgeboren.
Ja, euer Hochwohlgeboren, obwohl das nun wirklich alles, also das Gegenteil ist von dem, wie du geboren wurdest.
Ja, aber die Leute, ich habe ein paar Mails auch bekommen von Leuten, die mich jetzt anschreiben mit euer Hochwohlgeboren. Finde ich ganz gut, ne? Ich finde, ich passe in diese Rolle. Wir müssen jetzt aber weitermachen, Jan. Hier ist sanft und sorgfältig. Wir sind gerade dabei, die großen 5 Eissorten aller Zeiten aufzuzählen. Ich habe gerade meinen Platz 3 gesagt, Calippo Kirscheis. Jetzt bist du dran mit Platz 2 der großen Kugeleissorten.
Ja, Platz 2 auf der großen Kugeleissorten, wieder inspiriert von meiner Stammeisdiele in Bremen, viel gesagt, ist Stracciatella. Das ist eigentlich Sahneeis ohne besonderen Geschmack. Und die Schokoladenstücke des Stracciatella-Eises meiner Kindheit waren so obskur groß, dass ich mich gefragt habe, wie das passieren kann. Ist natürlich dann ultra harte Schokolade, die man kaum beißen kann.
Du hattest ja aber auch früher starke Schuppenflechte und man weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich schon da drin war in dem Eis, bevor du es gegessen hast, was da so hart war, oder?
Das kann auch sein, dass es Schuppenflechte ist, die da reingebrüllt wurde. Das kann sein. Ja. Aber Stracciatella-Eis ist nur dann gut, wenn es leicht nach Kuchenteig schmeckt, so ein ganz kleines bisschen nach Kuchenteig, nach ungebackenem Kuchenteig. Und wenn die Schokoladenstücke so groß sind, dass sie eigentlich eine Gefahr sind für alle Leute, die das essen. Also, dass man sofort anfängt zu ersticken oder zu würgen, wenn man einmal dran leckt, weil da irgendwie so 5 Quadratmeter große Schokoladenstückchen drin sind. Und das deswegen ganz toll, ein Eis mit vielen Überraschungen. Manchmal hat man auch eine Kugel, wo gar keine Schokoladenstückchen drin sind.
Dann ärgert man sich einfach
und dann freut man sich aufs nächste Mal.
Aber Stracciatella ist fast ausgestorben, weil 1989 oder so hat Langnese das Venezia-Eis auf den Markt gebracht, was immer
Vinetta,
genau. Und das ist so mit so großen Schokobrocken dazwischen und schmeckt eigentlich wie Stracciatella in geil.
Das muss man. Das ist dieses blöde Industrieeis. Ich möchte einfach zum Italiener, der sein Eis noch mit dem Penis durchrührt. Das möchte ich am liebsten haben. Weißt du, der kleine Italiener von um die Ecke, der das Eis dann so mit so ganz viel Bindemitteln, dass es so schön nach oben steht und so, und dann schmeckt natürlich nach nichts, aber sieht toll aus. Das möchte ich nicht, dieses Industrieeis.
Kann ich gut verstehen.
Platz 2, Stracciatella.
Platz 2 der großen Eissorten an der Tanke, was immer wieder gut schmeckt, ne? Was ich einfach wahnsinnig gerne esse, was für mich so eigentlich mein Favorit ist, weil ich finde, es ist eines der besten Eissorten, die es gibt, ist das Bonbon-Eis. Bonbon ist dieses rote Eis, also Vanille, und der Stiel ist aus Kaugummi. Der Stiel ist aus Kaugummi und sonst ist Vanilleeis und drumherum ist so eine rote Schicht. Und das schmeckt irgendwie einfach nur künstlich, ist aber ein voller Geschmack und habe ich immer gerne gegessen. Das Bonbon-Eis, kennst du das, Jan? Hallo?
Entschuldigung, ich war kurz weg. Ich habe mir einen Bonbon geholt.
Echt jetzt? Hast du den?
Ja. Super lecker. Ich habe das Kaugummi mal weggeschmissen. Aber kann ich verstehen. Und man kriegt ganz rote Lippen. Ja. Und man weiß nicht genau, was man gegessen hat. Nur man hat das Gefühl, dass...
Man sieht ein bisschen Erdöl. Aus wie Ed von Schleck, wenn man einen Bonbon gegessen hat.
Genau. Oder halt wieder Herpes von Ronald Barnabas Schill. Auf Platz 1 der großen...
Jetzt bin ich gespannt. Soll ich einen Wirbel machen?
Bitte, ja. Mach mal einen Wirbel. Oh, das war ein spektakulärer Wirbel. Auf Platz 1 der großen 5 Eissorten aller Zeiten, Kugeleis, ist bei mir Malaga.
Alter, du bist so ein geiler Typ manchmal, Jan. Ich will am Ende nochmal sagen heute, vielleicht feiern wir uns zu sehr ab, aber du bist ein geiler Typ, weil bei meiner Nummer 1 ist auch Malaga. Schön Rosine, schön Rum, schön lecker einfach. Echt, finde ich
Malaga.
Super.
Malaga kommt noch aus einer Zeit, als die Menschen in Deutschland noch nicht wussten, wo Malaga ist, was das überhaupt ist.
Aber Malaga ist doch auch eine Beleidigung, Malaga.
Ah, Malaga.
Ja. Ah, Malaga. Nee, Malaga. Ich dachte, das ist griechisch und heißt Selbstbefriediger.
Wirklich? Aber Malaga, finde ich, habe ich als Kind öfter mal gegessen und das war so eine ganz frivole Eissorte. Man konnte schon als 10-Jähriger kaufen mit so einem Zwinkern des Eisverkäufers am kleinen Markt in Bremen. Wie gesagt, da gab es noch eine Eisdiele damals, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und da hat mir der immer zugezwinkert, wahrscheinlich weil er auch mehr wollte als nur ein Eis verkaufen. Und dann habe ich ein Alkoholeis gegessen mit 10 Jahren und war danach leicht beschwipst, bin ich dann zur Schule gegangen oder von der Schule gekommen nach Hause.
Genau, das ist
doch... Und es roch nach Alkohol und ich hatte noch Rosinen zwischen den Zähnen, aber keiner wusste, was ich gemacht habe.
Malaga-Eis ist der erste Weg in die Alkoholabhängigkeit. Das ist wirklich wahr. Und das ist so ein ganz schlauer Trick von der Alkoholindustrie. Und man hat sich damals vorgestellt, ich erinnere noch, wie ich so 3, 4, 5, 6, 7 Kugeln Malaga-Eis hintereinander gegessen habe und dann beschwipst auf dem Schulhof war und so halluziniert habe und geträumt habe von so einer Insel, irgendwo eine südländische Insel, wo so Männer in so große Schüsseln Malaga-Eis machen. Das ist zwar mega heiß, aber das Eis ist trotzdem kühl und die halten so ihre Füße in das Eis und die Rosinen sind dann so um den ganzen Körper und dann zwinkern diese von der Insel den Touristen zu, weil man darf die Insel nicht betreten, weil die ganze Insel besteht aus Malaga-Eis. Das dürfen nur die Einheimischen da rumlaufen und die laufen in so eine, also so, alles ist so Malaga-mäßig und die reiben ihre Füße in so riesigen Behältern rum und zwinkern so von der Insel runter. Das war meine Fantasie damals von Malaga, von dieser Insel und dem Eis.
Dabei ist Malaga nur eine mittelgroße spanische Stadt am Mittelmeer in der Nähe von Gibraltar, die eigentlich überhaupt das Gegenteil ist von dem, was man sich unter dem Eis vorstellt. Es ist einfach spanische Stadt.
Malaga ist eine mittelgroße Entzündung am Oberschenkel.
Ist das nicht diese Krankheit, die von diesen Mücken übertragen wird, wo es eine lange Zeit gar kein Gegenmittel gab und jetzt muss man irgendwie Schweppes trinken, damit man da das nicht bekommt?
Das ist Malaria.
Ach so.
Aber der macht inzwischen Musik, hat zwei Platten rausgebracht, zurück zur Zukunft.
Alle und haben einen Job, ich habe Langeweile.
Genau,
und so, ne?
Das ist Malaria, das ist eine ansteckende Musikrichtung. Und das ist inzwischen so. Jetzt kommt meine Nummer eins der großen Stieleissorten. Ja. Jan, du wirst es sowieso schon wissen, jeder weiß es. Es gibt nur ein Stieleis, was man immer essen kann, was am ganzen Körper erfrischt, womit man auch tolle Sachen machen kann. Und das ist nun mal der Klassiker, das ist das Capri-Eis. Das ist seit 20, 30 Jahren einfach das beste Wassereis, was es meiner Meinung nach gibt, was man so für 60, 70 Cent erwerben kann. Das erfrischt und man kann tolle Sachen machen. Da bin ich wieder bei meinem Smoothie-Mixer. Kaufst dir eine Flasche Sekt, kaufst dir so einen Sechserträger Capri-Eis, also
Sechserträger Capri.
Capri-Eis und machst 5 Capri-Eis vom Stiel ab in den Smoothie-Mixer und dann machst du einen halben Liter Sekt rein und dann drückst du 20 Sekunden auf Smoothie-Aktion und dann hast du so eine dickflüssige Sekt-Capri-Brühe, die dich erfrischt und nicht nach Alkohol schmeckt und du hast komplett einen in der Stirn. Es ist ein kleiner Alkoholiker-Tipp am Ende der Sendung von mir. Das ist mein Erfrischungsgetränk Nummer 1. Besser als jede Caipirinha, wirklich. Das ist mein kleiner heißer Tipp.
Das waren die großen 5. Mach doch mal schnell den Abbinder.
Ja.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Das war so eine richtig schöne letzte fahrige Sendung, wo
gut.
Die
nee,
Leute...
Nein, ich fand die Sendung richtig gut, muss ich sagen, Olli. War richtig gut heute.
Auf YouTube gibt es, ich hab gesehen neulich nämlich, alle Sendungen von uns kann man auf YouTube auch nachhören, ne? Das ist aber nicht.
Ohne Bild?
Ohne Bild hat jemand, stellt sich jemand nämlich neben das Radio mit dem Kassettenrekorder und stellt das dann auf YouTube. Es gibt alle Folgen von uns chronologisch und das Problem ist, dass die Leute da unten dann jetzt wieder schreiben, jetzt werden sie wieder besser oder diesmal war nicht so gut oder es war gut. Ich habe das nämlich neulich gesehen, ich habe das gar nicht gewusst. Ich dachte, es gibt nur unseren Podcast. Ist das nicht, aber wir sind nur auf Platz 2 in den Podcast-Charts, ne? Wir
leider
sind,
nur. Nee, ja, obwohl ich
und das liegt daran, dass das alles auf YouTube ist, dass man sich das da, und die Leute klicken nicht mehr hier, sonst wären wir nämlich die unangefochtene Nummer 1.
Ist doch scheißegal.
Nein, ich bin Erfolgstyp, ich bin karrieregeil, du weißt, ich mach das hier
wir
alles
sind
nur.
Wir sind bei ARD und ZDF, die Leute haben bezahlt, normalerweise müsste man das ist ja bezahlt, wir kriegen unser Geld, die ARD
na gut.
Gibt Geld aus ja. Und dann sollen die das verbreiten, wo sie lustig sind, ist doch scheißegal. Ist doch wirklich scheiße.
Na, aber dann war ich zum Beispiel, weißt du was, und dann war ich ja ich für meine Sendung Schulz in the Box in Tokio und da gibt's so Schwarzhandler, die verkaufen so aktuelle Filme und so auf CD und dann kommt er auf einmal an und meint so, wie kaufen sie einfach sorgfältig und dann haben die da illegal, verkaufen die in Korea und in Tokio und so, gebrannte CDs mit unserer Sendung drauf. Na, so weit ist es schon gekommen. Wirklich. Und deswegen, man muss das auch mal ein bisschen, Metallica haben sich damals auch mit Napster angelegt und ich finde, wir sollten langsam auch mal anfangen, wieder...
Ja, also dann verklagen wir jetzt einen YouTube-User namens Dickens Ducktail Dick, der all unsere Folgen bei YouTube eingestellt hat, durchnummeriert chronologisch mit nicht abgenommenen Fotos. Das war das letzte Mal, dass du dein Internet benutzen konntest, ohne dass da die Kriminalpolizei und unsere Anwälte mithören. Dickens Ducktail Dick.
Heißt das
wir machen dich
ja?
fertig. Wir machen dich richtig fertig. Wir machen dich platt. Richtig, wir machen nicht, genau wie Helene Fischer verbieten lässt, dass jemand, Helene Fischer lässt verbieten, dass jemand bei YouTube ihre Songs parodiert, weil das ist eine Entstellung des tollen, edlen, Hochkultur-Dings, was Helene Fischer im Original herstellt. Das möchte sie nicht, dass man sich darüber lustig macht.
Also
geht
pass,
die Plattenfirma gegen
Duck and Stick Tale, pass bloß auf. Ich kenne Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, die für 50 Euro alles machen. Wirklich, ne? Und für wer...
Ein Kopfstand zum Beispiel. Kopfstand,
jonglieren. Jonglieren, genau. Feuerspucker-Show an der Ampelschaltung. Alles, was ihr wollt. Wir müssen jetzt aufhören mit der Sendung, Jan. Ich kriege gerade ein Zeichen. Verbreitet unsere Sendung ruhig weiter, egal wo. Und habt wunderschöne Ferien, liebe Hörer. Vielen Dank, dass Sie uns die Treue halten, dass sie sich immer noch aufregen nach 2,5 Jahren und immer noch nicht akzeptiert haben, dass es diese Sendung nun mal gibt.
Dass sie nie wieder weggeht.
Kämpfen Sie, machen Sie irgendwas, bleiben Sie sich treu oder verraten Sie sich selber. 6 Wochen oder 8 Wochen hören Sie jetzt erstmal nichts von uns. Gründen Sie eine Bürgerwehr, gehen Sie in den Wald, reden Sie mit Wildschweinen.
Montagsmahnwache mit Ken Jebsen ist auch eine gute Idee, da kann man auch mal protestieren gegen irgendwas.
Was auch immer. Auf alle Fälle freuen wir uns, wenn Sie wieder dabei sind im September oder im August, wenn wir zurück sind und uns die Treue halten. Und vielen lieben Dank, was war es von meiner Seite. Jan, wir werden uns jetzt auch, also wir verabschieden uns hiermit jetzt auch öffentlich für 8 Wochen voneinander.
Ja, auf Wiedersehen, Olli. Mach's gut. Pass gut auf dich auf. Pass auf deinen Rücken auf. Hör auf mit den ganzen Drogen und viel Spaß im Urlaub. Das war's. Mein Name ist Joy Gerkens und das
mein
war
Name
Ken
ist Joy Fleming. Rockröhre aus genau. Dem Ruhrpott.
Bis nach der Sommerpause. Ciao.
Wir verabschieden uns. Hier ist Alf.
Und hier hast du die Flipflops eingepackt.
Tschüss.
Olli, die Flipflops.
Ach so, muss ich noch mitnehmen. Hey Jan, hier die Badeshorts.
Sonnencreme.
Komm, hast du alles?
Motiv-T-Shirts. Ich nehme Deutschland-Trikot mit Sicherheitshalber. Man weiß ja nie, ob man im
Hier,
Ausland noch
feiert. Habe ich zum Geburtstag bekommen. Lieber 40 mit 40 als ranzig mit 20.
Das ist ja super. Ich brauche nur eine kurze Hose, das reicht. Die werden nicht so schnell dreckig. Und Socken, natürlich viel Socken. Socken und Flipflops.
Ich denke, wir machen FKK. Wir brauchen gar keine, oder?
Also, du machst FKK. Ich mach Socken und Flipflops.
Ich mach Sonnenbrille, Zigarette, Cappy auf und sonst nix.
Hast du den Fahrradständer, den Fahrradhalter fürs Auto, Olli? Hast du den Fahrradhalter
dabei? Ich hab einen anderen Ständer. So, steig ein. Hey, die Mädels wollen los, die sitzen schon im Auto seit heute Morgen.
Oh, ich hab die Isomatte vergessen.
Egal, komm.
Radio 1. Nur für Erwachsene.